frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, von Bob Dylan.
Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hopper-Sound. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig.
Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da, unter meinem Hintern.
Bitte widmet mir ein Diss-Track, Bitches. Weil immer Promo und Kritik steckt. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik.
Aus den Luftschlössern schießen Straßenrap-Apologeten als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf.
Guten Abend an alle, die schon da sind. Wir sind im Album der Woche Livestream. Hallo bei Twitch. Hallo an alle Zuschauer. Ich habe heute eine wunderbare Runde. Ich freue mich sehr auf diese Zusammenstellung, die wir hier haben. Und auch ein sehr interessantes Album. Und zwar werden wir uns PA Sports Streben nach Glück sehr intensiv vornehmen. Und interessant daran ist, dass es nicht das Streben nach Glück ist, das man vielleicht erwartet, wenn man an PA Sports Streben nach Glück denkt. Denn dieses Album ist schon 10 Jahre alt. Und diese Woche ist quasi das Update dazu erschienen. Ein komplett neues Album, das denselben Titel trägt. Genauso viele Songs hat wie das ursprüngliche Album. Allerdings inhaltlich einen sehr veränderten und vom Leben durchaus gezeichneten PA Sports präsentiert. Und um das Ganze aufzuarbeiten, habe ich heute Jara und Lukas da. Was geht?
Hi.
Hello.
Wie geht's euch?
Mir geht's gut. Wie geht's euch?
Auch gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Diese Live-Situation ist was Neues, aber ich bin sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock.
Ich bin sicher, du schaffst das.
Ja, ich glaube auch.
Geht gar nicht anders.
Ja, jetzt
müssen wir schaffen.
Mitgehangen, mitgefangen. Also, vielleicht als erste Frage vorweg, bevor wir uns jetzt schon auf die Songs des Albums stürzen. Wie ist so eure Beziehung zur Musik von PA Sports? Wie habt ihr ihn wahrgenommen? Seid ihr mit ihm sozialisiert? Bei Jara weiß ich, dass sie auf jeden Fall mit ihm sozialisiert ist und das dürften auch mittlerweile unsere ZuschauerInnen wissen. Aber erzählt mir doch mal ein bisschen. Dementsprechend können wir dann ja auch schon mal ungefähr wissen, aus welcher Perspektive wir dieses Album heute betrachten.
Ja, hau du mal raus, Jara. Ich glaube, kannst sofort mit deinem Phantom raushauen.
Ja, ich versuche das ja gerade so ein bisschen in den Griff zu bekommen. aber ja, PA gehört auf jeden Fall zu den Rappern, die ich seit Jahren verfolge und mich auch immer wieder freue und alles immer so ein bisschen im Blick habe. Aber ja, so die letzten 2 Alben, also sein letztes Soloalbum und beziehungsweise die letzten beiden Soloalben haben mich nicht mehr komplett so abgeholt. Ich feiere PA halt wegen seinen Texten, seiner Art zu schreiben und einfach wegen seiner Technik, weil ich das liebe, wenn er irgendwie 5 Minuten durchspittet ohne Pause und mir einfach aus seinem Leben erzählt. Das mag ich auf jeden Fall und das finde ich immer bei ihm, bei neuen Auskopplungen. Aber ja, ich war auf jeden Fall gespannt, ob dieses Album das wieder hinbekommt, mich in meinen ursprünglichen PA-Vibe zu bringen, den ich halt früher immer hatte.
Ja, also bei mir, ich kann mich so dieses frühere, dass man hofft, dass das wiederkommt, da kann ich mich auf jeden Fall gut anschließen. So, ich fand, bin, glaube ich, so bei vom Glück zurück, also nicht ganz bei Streben nach Glück eingestiegen bei PA und habe das dann auch immer aus dieser rap-technischen Sicht, da war ich immer Fan, habe gedacht, krass, der Typ kann einfach stark rappen, aber auf Albumlänge war ich immer so zwiegespalten. Ich hab nie so ein komplett rundes Album von ihm bekommen, was ich mir gewünscht habe. Und dann hat er mich zwischendurch auch mit Verlorenem Paradies, Zurück zum Glück, fand ich auch nicht mehr so stark, ein bisschen verloren. Und als jetzt so die neuen Singles kamen, habe ich gemerkt, das könnte sich jetzt wieder ändern. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, hier ein bisschen über das Album quatschen zu können.
Bei mir ein bisschen vielleicht so ein Irrweg auf dem Ganzen. Ich habe PA Sports, obwohl ich aus NRW komme, sehr spät erst entdeckt, mit dem Haze-Album. Und so, aber vielleicht ist das dann auch ein sehr schlechter Einstieg gewesen, weil das so ein Album ist, das mich nicht so richtig begeistert hat. Und ich bin dann aber irgendwann im Nachhinein auf das Debütalbum gestoßen. Und das hat mich total begeistert. Also das originale Streben nach Glück finde ich sehr, sehr gut. Gerade so im NRW-Straßenrap-Legacy-Ding auch eines meiner Lieblinge. Gerade weil da auch so ein krasses Kulturbewusstsein für so deutsche Rap-Geschichte auch irgendwie immer wieder durchscheint und so. Und das von einem zu der Zeit so jungen Rapper zu hören, fand ich immer schon beeindruckend und finde ich auch bis heute ziemlich beeindruckend. Und deshalb, das ist auch so ein bisschen mein Favorite-Album von ihm. Und dann habe ich mir alles immer reingezogen und ich habe ihn aber tatsächlich wahrscheinlich auch irgendwie dann, weil es nicht so richtig mein Geschmack war, in so einer langen Zeit eher so über seine Beefs wahrgenommen, die natürlich dann auch sehr medienwirksam immer wieder aufgearbeitet wurden. Aber mit den Singles zu diesem Album hat es mich richtig neugierig gemacht. Also es gab immer schon Songs und auch der Lyricism von P.A. Spots, den du eben schon angesprochen hast, Jarrah, ist auf jeden Fall in dem Kosmos irgendwie, in dem er sich bewegt, sehr outstanding. Und deshalb, das kam ja in den Singles schon sehr durch, war ich auch gespannt auf das Album. Und würde jetzt, bevor wir uns an die wirklich sehr, sehr umfangreiche Tracklist machen, einmal kurz so ein Credit-Round, so eine Runde machen. Denn die ist relativ übersichtlich bei diesem Album im Vergleich zu den Alben, die wir jetzt in den letzten Wochen besprochen haben. Denn produziert wurde das Ganze scheinbar in einer Crew. Es sind relativ wenige Produzenten beteiligt. Einmal Checker, einmal Chrismatic, Asight, Yoski und Nelax, die aber an allen Beats großteils zusammengearbeitet haben. Und die Features auf dem Album sind eben seine Signings bei Life is Pain. Auch alle auf dem Album vertreten. Also es hat so stellenweise wirklich so kleine Sampler-Vibes. Gerade bei der letzten Single, die wir bekommen haben, sind mit dabei Hamso 500, Rua, Fordy, Kianosch und Jamule und außerdem Capital Bra. Und da wurde ja auch schon via Social Media angekündigt und auch schon durch so andere Single-Projekte jetzt schon einen Einblick da reingegeben, dass eben diese beiden Camps, Capital als Bra-Musik und Life is Pain, durchaus planen, häufigere Kollabos zu machen. Und jetzt würde ich ganz gerne mit euch in dieses Album einsteigen. Und ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das Ganze chronologisch durchzugehen, weil ich beim Hören das Gefühl habe, dass die Tracklist sehr bewusst gesetzt wurde und dass auch bewusste Punkte in diesem Album da platziert sind, wo sie platziert wurden. Oder ob wir vielleicht erstmal durch die Singles gehen. Was ist euch da lieber? Habt ihr euch da vorhin einen Gedanken zu gemacht?
Also meinetwegen können wir gerne chronologisch vorgehen. Das, ja, glaube ich, macht Sinn.
Ja, finde ich auch gut.
Dann starten wir doch so. Und gerade bei euch würde es mich dann jetzt interessieren, wie ihr denn so den Einstieg in das Album wahrgenommen habt. Also nicht nur das Intro, sondern generell, wie Peter meldet sich gerade auch zu Wort. Er hätte es gerne chronologisch, dann werden wir ihm diesen Wunsch erfüllen. und wie ihr denn den Einstieg in dieses Album wahrgenommen habt, aus welcher Perspektive das Ganze passiert und wie euch das musikalisch auch einfängt. Also ja, ich überlasse euch da jetzt erstmal die Perspektive auf die Platte.
Ja, ich finde, also ich habe, da geht es dann doch wieder, dass ich mit den Singles anfange, aber die haben natürlich was damit zu tun, mit welcher Erwartungshaltung man rangeht. Und ich habe es mir schon so ein bisschen gedacht, dass man so, das hört sich jetzt böse an, ist es aber gar nicht gemeint, diesen weinerlichen Millionär bekommt, der aus seiner, jetzt nicht mehr will, aber aus seinem Penthouse rausguckt und halt die Welt verarbeitet. Und ich finde, genau das kriegen wir auch mit Made Man als Intro sofort geliefert. Also ich habe hier ein Zitat, das mir aufgefallen ist oder was ich rausgeschrieben habe, weil ich es cool finde. Rapper sein ist out, Digga, mein Beruf ist Millionär, monatliche Auszahlung, ich komme nicht hinterher. Aber trotzdem spürt man halt in dem Sound und sofort, wenn es losgeht, schon ja diesen Schmerz und dieses dieses immer weiter andauernde Streben nach Glück, weil irgendwas fehlt. Und ich finde, das habe ich so erwartet und bekommen.
Und das passiert dann ja auch auf dem zweiten Song dann ausformuliert, ganz explizit.
Weil, sind wir schon bei dem zweiten jetzt?
Nee, du kannst gerne mit Made Man noch reden. Ich habe nur kurz vorgegriffen, weil Lukas so eine schöne Steilvorlage zu kaputt gegeben hat.
Ja, bei Made Man ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass PA halt immer wieder betont, was er erreicht hat. Und ich glaube, da kommt auch so diese Betonung auf diesem CEO, diesem Spitznamen, den er sich da gegeben hat, kommt auch, glaube ich, da ein bisschen her, weil er sagt ja auch immer, er kommt eigentlich aus einem guten Elternhaus, aber ist dann irgendwann so ein bisschen abgedriftet und auf der Straße gelandet und hat halt da irgendwie andere Geschäfte gemacht, als seine Familie eigentlich von ihm erwartet hätte aus seinem Elternhaus, und hat es aber durch sein Label, das ihm ja auch echt wichtig ist und wo er ja wirklich viel Arbeit auch reinsteckt und einfach wirklich auch immer wieder gute Künstler auch vorstellt, hat das halt einfach geschafft, auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene, also auf einer gesamtgesellschaftlich akzeptierten Ebene, ein Business aufzubauen. Und das nimmt er halt einfach ultra ernst und ist da halt echt stolz drauf. Und das ist halt auch in diesen 10 Jahren seit dem ersten Streben nach Glück alles passiert. Deswegen fand ich das als Intro mit dieser Betonung auf, hey, ich bin jetzt nach 10 Jahren auf jeden Fall ein gemachter Mann, ich habe es geschafft, finde ich sehr passend. Und das passt natürlich auch zu der Promophase. Da war es ja auch schon immer so inszeniert, dass PA erwachsen geworden ist und sich mit sich und seiner Vergangenheit und seinen Fehlern und auch seinen Zielen für die Zukunft auseinandersetzt. Macht auf jeden Fall, oder hat mir beim ersten Mal hören auf jeden Fall Freude gemacht, und da war ich gespannt, wie es weitergeht, wie er die Geschichte weitererzählen will, wenn er im Intro schon so viel erzählt irgendwie.
Und dann geht's weiter mit dem, was Lukas gerade schon als Steilvorlage präsentiert hat, nämlich Kaputt, dass er quasi im zweiten Song klar macht, yo, das ist der Status Quo. Und der ist zwar geil, aber es ist nicht das, wofür er angetreten ist, wenn er gesagt hat, er will mit seiner Musik eben nach dem Glück streben. Und er statuiert da relativ in so harten Kontrasten, dass er eben in dieser Made-Man-Millionärswelt lebt, aber er nicht weiß, warum er trotzdem nicht glücklich ist, weil als er angetreten ist, um eben nach dem Glück zu suchen, genau das die Antwort scheinbar war auf das Glück. Und jetzt, als er es hat, merkt er, ist es gar nicht. Und dementsprechend irgendwie logische Konsequenz, dann den als zweiten Song zu platzieren und so ein bisschen in so knapp 5,5 Minuten so die beiden Seiten des Status Quo so aufzuarbeiten. Würde ich so sagen, zum Intro quasi. Also, dass die beiden Songs fast schon funktionieren wie so ein Song mit zwei Ebenen als Intro zum Album.
Ja, ich finde das Intro ins Album, also generell die ersten, ich glaube, das zieht sich auch für mich, die ersten 4, 5 Songs, finde ich sehr, sehr stark. Also ich bin sofort reingekommen, war sofort in einem Film drin irgendwie, das, was ich nicht ganz so oft habe, gerade auch bei so langen Releases, dass es mich so durchträgt, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Und ich finde Kaputt, das ist jetzt ziemlich früh, um das zu sagen, aber ist für mich einer der besten Songs vom Album, und ich würde gerne mal von euch wissen, wie ihr den so musikalisch wahrnehmt, weil eigentlich, ich fühle mich die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen, als wäre es so ein Guilty Pleasure, dass ich den so feiere, weil es so ein bisschen diese Formel ist. Keine Ahnung, es erinnert mich irgendwie an so ein Samra, so die Samra-Formel. Wisst ihr, was ich meine? Und voll. Ich denke, es funktioniert aber bei mir irgendwie komplett, und ich feiere es total. Und wenn ich an dieses Album jetzt die letzten Tage halt die ganze Zeit auf Dauerschleife gehört, um mich vorbildlich vorzubereiten, und jedes Mal denke ich an diesen Song, wenn ich an dieses Album denke, weil ich den, keine Ahnung, der geht mir so gut rein und hat gleichzeitig auch für mich diese Essenz, diesen Schmerz und dieses, keine Ahnung, was du gesagt hast, ne, dieses, man ist unglücklich und weiß gar nicht warum, weil eigentlich hat man alles, verkörpert der für mich sehr gut. Wie geht euch mit dem Song so musikalisch? Wie geht's euch damit?
Ja, das tut mir jetzt voll leid, weil ich ja, glaube ich, hier in der Runde der größte PA-Sports-Fan bin. Ich kann aber tatsächlich musikalisch nicht so viel damit anfangen. Ist aber auch nicht so schlimm, weil ich liebe halt PA einfach für diese Selbsttherapie-Musik, die er immer macht. Und gleichzeitig ist er, also auf der einen Seite zeigt er sich ja schon auch offen und irgendwie verletzlich, Und andererseits ist er auch so selbstbewusst. Ich habe mir hier rausgeschrieben, dass er rappt, spitte wie eine Mischung aus Nas, Biggie und Jada Kiss. Und davor sagt er so, ja, ich lächle, aber bin nicht zufrieden, sag mir warum. Diese Gratwanderung und diese zwei Extreme, die mag ich halt inhaltlich. Und inhaltlich und textlich ist halt auch die Ebene, bei der auf der PA mich immer abholt. Musikalisch ist es nicht immer meins, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir haben im Chat hier stehen, seit Drake ist keiner mehr glücklich. Und es ist ja tatsächlich so ein bisschen so, dass Rapper gerade durch das, was in den letzten Jahren passiert ist und durch diese immense wirtschaftliche Kraft, die Rap entwickelt hat in den 10er Jahren, viele KünstlerInnen aus diesen Sphären es einfach jetzt in Welten geschafft haben, in denen man vorher nicht agieren konnte, so in denen man einfach nicht rein konnte. Und dass man jetzt so eine Luxusdepression erlebt, fast schon flächendeckend, also es ist ja kein neues Motiv, das er da aufmacht. Aber die Art, wie er das Ganze dann auf dem Album immer weiter versucht aufzuschlüsseln, finde ich für Deutschrap super interessant. Da werden wir dann ja auch nachher noch mehr drauf zu sprechen kommen. Aber so die Perspektive, aus der das passiert, finde ich echt spannend für diesen Status quo der Luxusdepression, die man ja überall findet. Sei es bei UFO, sei es bei Haiti, sei es bei Samra, hast du gerade genannt. Kapital hat es auch häufig in seinen Texten drin. Alle, die so in der A-Liga mitspielen, gut, Haiti reichweitenmäßig natürlich jetzt nicht, aber die setzen sich ja intensiv eben damit auseinander. Und vielleicht an euch da die Frage, wie findet ihr das überhaupt, dass das so flächendeckend im Rap stattfindet? Und was glaubt ihr, was man dagegen machen kann, dass Rapper unglücklich werden, wenn sie Millionäre werden?
Also, wenn ich da kurz anfangen darf, ich sehe das bei PA immer ein bisschen anders, weil vor allem jetzt auch auf diesem Album hat er ja wirklich so komplett die Hüllen auch fallen lassen und das, was er erzählt, wie sein Leben irgendwie lief, da kommen wir ja dann auch gleich in dem nächsten Track wahrscheinlich gleich dazu, aber das sind ja schon auch, also es ist ja schon auch harter Tobak, deswegen würde ich da jetzt das gar nicht irgendwie mit Luxusdepression irgendwie kleinreden wollen. Aber grundsätzlich, klar, also Depression sollte auf jeden Fall kein Trendthema sein. Und weil es ist ja ein ernstzunehmendes Thema. Und wenn Leute davon betroffen sind, dann sollte man das ernst nehmen und nicht, weil das gerade irgendwie Trend ist oder mehr darüber gesprochen wird, was aufbauschen, was nicht so ist, aber das sehe ich bei PA tatsächlich nicht so. Also ich finde es sehr stark, wie ehrlich er auf diesem Album ist und bin ja eh immer jemand, der dann sowieso 1:1 alles abkauft.
Das ist gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Also, dass eine Depression zum Trendthema wird, sondern warum es überhaupt dazu kommt, das ist natürlich jetzt unbeantwortbare Frage für einen Twitch-Livestream, da würden wir wahrscheinlich 4 bis 6 Stunden hier sitzen und trotzdem nicht weiterkommen. Da gibt es aber auch zum Beispiel, glaube ich, bei All Good sogar einen ganz interessanten Text noch, der sich eben auch mit diesem Phänomen auseinandersetzt, dass man im Rap immer intensivere Auseinandersetzungen mit Depressionen findet und einfach nur so die, aus welcher Perspektive da damit umgegangen wird und dass es eben nicht so eine Depression aufgrund von Machtlosigkeit gegenüber einem System ist, wie man das vielleicht früher dann im Rap hatte, sondern jetzt eben aus einer Machtposition heraus. Ich glaube, das ist vielleicht ein zu großes Thema, um das jetzt im Rahmen von PA Sports neuem Album zu diskutieren, aber ich wollte damit auf jeden Fall nicht darauf hinaus, dass man jetzt eine Depression aufgrund von Trendbasis zum Textthema macht. So, also nur um das nochmal kurz richtig zu rücken, falls ich da falsch verstanden wurde.
Und ich meine, es ist ja auch, ich glaube aber auch, dass es ja einfach eine Gesellschaft, dieses Problem ist, Rap ja immer sehr nah daran ist, was gerade, was also ne, immer ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, genauso wie jede Kunstform. Und ich glaube deswegen, dass es auch so wichtig ist, dass es jetzt so viel Raum nimmt, vielleicht auch, weil dann der Struggle, ich muss jeden Tag hustlen und gucken, dass ich klarkomme, dann irgendwie wegfällt und dann Raum da ist, um sich mit der eigenen Gefühlswelt, den eigenen mentalen Krisen vielleicht auch auseinanderzusetzen. Was natürlich aber auch dadurch, dass, und das sehe ich deswegen auch bei PA so groß, wir haben ja gerade einige Beispiele von Rappern genannt, die das oft machen, die oft dieses Thema verarbeiten, auch aus dem Mainstream, aber ich finde, bei PA kommt da nochmal eine andere Dimension dazu, weil er halt lyrisch so stark ist und er es, glaube ich, deswegen schafft, da Dimensionen hinzuzufügen, die vorher vielleicht in der Breite nicht da waren und halt auch sofort Ansätze nennt. Das finde ich nämlich auch gut, dass hier Angst und Schwäche irgendwie, und ich vielleicht gehe mit da auch langsam zum nächsten Song über diese Brücke, nicht als etwas Negatives oder so präsentiert wird, sondern als menschlich und halt eine Therapie auch als eine Lösung und nicht als eben eine Schwäche und Eigenständnis von Schwäche.
Punkt, auf den ich auf jeden Fall hinaus wollte und mit dem wir jetzt wunderbar zur ersten Single überleiten, die zum Album rausgekommen ist, nämlich 7 Jahre, einen Song, der auch die vergangenen 7 Jahre aufarbeitet und der zum ersten Mal in diesem Album, so dass sich durch die dann folgenden 15 Songs immer wieder als Kernthema zeigendes Thema zur Beziehung zu seiner Tochter thematisiert. Und der Song ist krass. So, also mehr würde ich einfach mal so anmoderieren und gerne eure Perspektive darauf. Ich weiß nicht, wer damit anfangen möchte. Jara, vielleicht, du wirst dadurch ja wahrscheinlich auch deine Erwartungshaltung zum Album so ein bisschen schon mal abstecken können. So, und
ja, also das ist auf jeden Fall, als die Single rauskam, hat man ja schon gemerkt, in welche Richtung PA mit dem Album gehen will. Und das war für mich, weiß ich noch, überraschend, weil ich hätte was anderes erwartet, schon alleine dadurch, dass er sein Album halt auch Streben nach Glück nennt und nicht irgendwie Streben nach Glück 2 oder irgendwie was ganz anderes, habe ich eher so diesen Film vielleicht ein bisschen erwartet. Und auf 7 Jahre macht er sich ja komplett nackt, aber auf so eine ehrliche Art und Weise, dass er gar keine Angriffsfläche bietet irgendwie. Und das habe ich aus dem Track auf jeden Fall mitgenommen, dass Ehrlichkeit, also es klingt jetzt komplett platt, aber dass Ehrlichkeit halt einfach wirklich so die allergrößte Waffe ist. Wenn du ehrlich bist, wer will, also wer kann dir irgendwas? Keiner kann dir was, weil bietest keine Angriffsfläche, weil du sowieso von dir aus den Leuten schon sagst, was Sache ist. Es könnte jetzt keiner irgendwie mit einem Diss-Track wie bei Drake kommen und sagen, ja, du hast ein Kind und keiner weiß was davon. Und das fand ich auf jeden Fall krass. Das hat mich auch echt überrascht. Und da merkt man schon auch diesen Wandel und diese Entwicklung, die er in den letzten, ob es jetzt 7 oder 10 Jahre waren, ist ja egal. Aber in diesen 7 Jahren hat er auf jeden Fall einen Wandel gemacht. Und dass er so bereit war, darüber so ehrlich zu reden auf einem Track, fand ich krass. Also das, genau diese Musik mag ich und damit hat er mich auf jeden Fall gepackt.
Und auch, ich finde es auch sehr stark, wie er mit diesem Thema umgeht und sich selbst auch einbezieht, also die Feder von sich selbst aufzählt, weil ich meine, wir kennen viele Tracks von Beziehungen, die auseinandergegangen sind und so weiter, aber es ist halt leider oft echt einseitig und da dann sowohl die psychische Last seiner Frau, seiner Ex-Frau einzubeziehen und auch, finde ich, mit sehr viel Respekt zu behandeln, weil es geht ja um eine sehr lange Zeit, in der er sich um sie gekümmert hat und mit ihr gelebt hat und das zusammen durchgestanden hat und dadurch selbst. Also ich finde, da ist so viel Respekt, Aufrichtigkeit und gleichzeitig Verzweiflung drin. Ich glaube, besser hätte man so ein Thema nicht angehen können. Und ich finde es auch sehr respektabel, so wie du auch schon gesagt hast, Jara, dass er in seiner Position, und ich sehe jetzt seine Fanbase im Großen und Ganzen als nicht so sensibel für genau diese Themen, das da als Auftaktsingle zu nehmen, ist wirklich auch einfach, wie er selber ja auch gesagt hat, keine unbedingt direkte wirtschaftliche Entscheidung, sondern einfach sehr mutig und aufrichtig. Also hat mich auch komplett umgehauen, der Song.
Ja, also würde ich ganz genauso unterschreiben. Ich finde auch, dass der generelle Umgang mit psychischer Gesundheit, sei es jetzt aus seiner Perspektive, als auch aus der Perspektive, die er bei seiner Ex-Frau beobachten kann, also sehr nüchtern und dementsprechend irgendwie so sehr, zumindest aus meiner Perspektive, dem Thema gerecht werdend. Also es katastrophisiert da nichts, aber es redet auch nichts klein, was da passiert und stellt sich dem Ganzen eben auf eine sehr reflektierte und gerade im deutschsprachigen Straßenrap, glaube ich, also mir fällt kein vergleichbarer Moment ein, wo man das so gut formuliert schon mal bekommen hat. Und deswegen auf jeden Fall war ich auch sehr beeindruckt, als der Song veröffentlicht wurde. Und finde es auch sehr beeindruckend, dass eben man bei diesem Song wirklich das Gefühl hat, finde ich, beim Durchhören des Albums, wenn man dann am Ende angekommen ist, dass das so ein wahrscheinlich sogar relativ spät entstandener Song ist, der aber so irgendwie dann dem, was am Ende der Erkenntnis, die man mit den letzten Songs des Albums bekommt, so zugrunde liegt. Also das, so habe ich das im Gefühl, wenn ich das höre, dass der Song schon sehr sich darüber bewusst ist, wo diese Reise hingeht und dementsprechend vielleicht auch deswegen so fair ist.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass der, also auch die Reihenfolge, wie die Singles gekommen sind, wenn der nach 100 Bars Final Kill gekommen wäre, über den wir später noch reden werden, dann hätte man den ja auch ganz anders wahrgenommen. Ich habe danach diesen 100 Bars Song gehört und dachte, wow, ich will mir gar nicht vorstellen, dass so viel Wut, die aber so durch so viel Schmerz aus dem Track, den ich vorher gehört habe und das Gefühl hatte, ich bin jetzt in seiner Situation, kann es ein bisschen nachvollziehen, habe das gehört, habe seine Ausführungen dazu gehört, kann diese Wut irgendwie viel mehr nachfühlen. Also auch wenn jetzt danach irgendwelche harten Songs kommen, Ansagen kommen, was weiß ich, versteht man dadurch irgendwie alles, kann diese Emotionen viel besser nachfühlen. Also das ist, keine Ahnung, besser hätte es nicht machen können, ganz ehrlich.
Voll, ich finde auch die Platzierung richtig gut, dass es einfach so auch am Anfang schon ist und in der Reihenfolge nach Made Man und Kaputt, dann dieser Seelenstriptease lässt einfach, also leitet so in dieses Album rein, man kann alles, was danach kommt, schon viel besser einordnen durch diese drei ersten Songs.
Auf jeden Fall. Wir haben gerade im Chat von Dr. Manhattan, großartiger Name an der Stelle, auch noch ein schönes Statement dazu, der auch schreibt, früher gab es ja nicht viel weniger Depressive, nur hat es keinen gejuckt, beziehungsweise hat keiner darüber geredet und heutzutage ist es immerhin kein Tabuthema mehr, aber immer noch ein sehr weiter Weg zu gehen. Und das stimmt natürlich und deswegen ist es gerade so wichtig, dass es eben auch im Straßenrap passiert und nicht nur im keine Ahnung, Studentenrap oder zumindestens bürgerlichen Rap irgendwie. Also und das kann man PA auf jeden Fall hoch anrechnen und auch vielen anderen, die wir eben schon genannt haben, dass diese Thematik sich jetzt auch in Hip-Hop-Gefilde so ernst genommen überall Präsenz erfreut und die Auseinandersetzung damit, dass das vielleicht auch dann eine gute Weichenstellung ist für die Zukunft.
Ja, safe. Ich glaube auch, der hat da auch so ein bisschen eine Tür irgendwie aufgemacht, weil es passt eigentlich nicht zu dem Image, das er davor immer gepflegt hat, wenn man mal ehrlich ist. Da hat er sich schon eher immer als der große Baller inszeniert, der eine heile Familie zu Hause hat. Und also für mich kam es auf jeden Fall überraschend, das alles so detailliert zu hören.
Obwohl ich da dann, ich glaube, auf dem ersten Song ist der die Kollabo mit Tua. Mir fällt gerade der Songname nicht ein. Mhm. Aber der setzt sich ja auch schon mit, also sehr schonungslos mit Selbsthass auseinander. Und dementsprechend ist das ja auch etwas, was sich sehr häufig schon mal bei PA in Songs wiedergefunden hat.
Und ich glaube, das ist... Ja, sorry, ich bin gerade ganz fertig.
Du erst.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass, Entschuldigung, dass dieser, dass diese Verletzlichkeit und diese emotionalen Themen und diese mentale Gesundheit anzusprechen, vorher zwar da war, aber immer irgendwie getrennt war vom Rest. Und ich hatte also immer, dann ist der Song, der ein bisschen tiefsinniger ist und der ein bisschen emotionaler ist, und dann ist der Song, der jetzt irgendwie, wo er den Baller markiert und wo er einfach krass ist und einen Representer-Song raushaut. Ich habe das Gefühl, dass dieses Album das jetzt zum ersten Mal diese Zerrissenheit irgendwie so richtig zusammenführt. Das ist, glaube ich, so der Unterschied. Habe ich es für mich so gemerkt, dass das erst interessant macht. Weil vorher habe ich es irgendwie bei ihm dann nicht so wahrgenommen als aufrichtig, weil ich immer dachte, okay, das ist Prinzip, wir brauchen einen Song, der so ist, einen Song, der so ist, auch wenn es vielleicht nicht so war, aber so hat es auch irgendwie auf mich gewirkt.
Ja, yes, ich hatte halt davor nicht so das Gefühl, als wäre es so krass selbstreflektiert, wie ich das jetzt auf diesem Album irgendwie empfinde. Also davor, klar, war nicht immer alles eitel Sonnenschein, aber wenn er sich irgendwie mit Dingen auseinandergesetzt hat, die vielleicht auch von ihm nicht so cool sind, dann würde mir jetzt spontan gerade nicht kein Track oder keine Zeile einfallen, wo er auch sich selbst irgendwie mal in die Verantwortung so explizit gezogen hat. Natürlich auch vielleicht dann so zwischen den Zeilen, aber ich fand es einfach so plakativ, aber plakativ ist ein blödes Wort, weil das klingt dann so negativ. Aber wisst ihr, was ich meine? Dass das einfach so deutlich ausgesprochen wird und dass er sein Talent mit Lyrics umzugehen und Emotionen auszulösen, einfach so gut damit umgeht, das meinte ich eigentlich eher mit Unterschied.
Ich glaube, dann sind wir uns ja sogar alle einig, was so die interessanten Punkte an seinem Songwriting und auch wie sich das entwickelt hat auf diesem Album angeht. Und das merkt man auch auf dem vierten Song mit Capital Bra, Hell. Der eben dann wieder an diese Zerrissenheit anschließt und wieder viel mit Kontrasten arbeitet und gerade so im Chorus dann fast schon so resignierend ist, wenn er sagt, so ja, es ist mir alles egal, ich glaube nicht mal, also ich vertraue mir nicht mal selber. Das ist dann ja so ein Ergebnis von Resignation eigentlich schon, wenn man so will. Es ist dann blind den Motor einfach weiterlaufen lassen, Gas geben und dem nachjagen, was man will. Und das ist vielleicht dann so die das Update oder die Ergänzung zu dem, was wir in den ersten beiden Songs bekommen haben, in denen der Status quo einfach nur abgebildet wurde. Und jetzt wird erst so richtig klar, mit welchen Prozessen, die da in ihm ablaufen, das Ganze verknüpft ist. So, und das ergänzt Capital dann ja auch ganz gut dadurch, dass er eben die Motivation, warum man das Ganze überhaupt macht, nochmal in seinem Part erklärt.
Sorry, ich muss lachen wegen dem Kommentar mit den Arschhaaren.
Ja, ich habe dein Gesicht gesehen. Ja, aber
Nicht.
Diese Sklaven, Maximilian.
Und jetzt bei dem Track Hell war ich persönlich überrascht, dass er mir so gut gefallen hat, weil ich hatte irgendwie gar keine Erwartungen an dieses Feature und hätte nicht erwartet, dass der bei mir so häufig läuft. Aber ich finde auch, da merkt man, dass er sein Glück vorher irgendwie ein bisschen anders definiert hat und was anderem hinterhergelaufen ist, vielleicht eher so ein bisschen mit Scheuklappen und dann vielleicht auf dem Weg gemerkt hat, okay, irgendwie ist es das doch nicht so ganz. Und ja, das kommt bei dem Track auf jeden Fall auch wieder rüber, aber er reiht sich halt einfach auch super wieder ein.
Für mich ist auch die Zeile nämlich arrogant, ich fülle nur die Rolle aus, sehr in Erinnerung geblieben, oder die fällt mir mal sehr auf, weil es auch nochmal diese Selbstreflexion, okay, ich bin mir schon darüber bewusst, dass ich manchmal einfach nur diese Rolle erfüllen will und dann auf Autopilot laufe, wie du es gerade schon gesagt hast, Yannick. Also, ja, guter Song. Ich finde auch die Zusammenarbeit mit Capital Bra echt überraschend passend, weil am Anfang dachte ich, als ich es gesehen habe, okay, Single, Kapi ist drauf und so, dachte ich, okay, damit habe ich jetzt irgendwie nicht so direkt gerechnet oder ich weiß nicht, was mich erwartet, aber es passt schon wie die Faust aufs Auge, auch die Vergangenheit. In der Vergangenheit hatten die beiden ja eigentlich auch sehr viel gemeinsam, also was Enttäuschung angeht im Game, was enge Freunde aus dem Game angeht, die sozusagen sich abgewendet haben und so weiter. Also das passt schon.
Ja, und das tragen auch beide in ihrer Musik häufig eben so eine gewisse Selbstreflexion allein in dem, was grundsätzlich schon passiert, wenn man den Status quo abbildet, und haben halt beide mittlerweile wirklich auch ein sehr starkes Songwriting, wenn sie wollen und auch intim werden wollen. Und das funktioniert da, finde ich auch richtig gut. Ich mag den Song auch total. Und ab dann macht das Album, du hast gerade eben schon so gesagt, die ersten vier Songs zieht sich das so ein bisschen durch, macht das Album so ein bisschen so eine kleine Kehrtwende für einen Moment mit Montrachet. Und ich war, als ich das Album das erste Mal gehört habe und den Song dann danach gehört habe, kurz verwirrt und bin dann auch dementsprechend da wieder hin zurückgekommen. Wie ging es euch damit? Und könnt ihr das nachvollziehen?
Ja, es ist im Endeffekt für mich dieser Montrachet-Song. Ich verstehe, was du meinst. Also es geht so ein bisschen davon weg, dass man sich selbst analysiert und es wird ein bisschen, ja, wenn man es böse sagen will, belangloser. Aber ich finde, es gehört halt im Endeffekt auch dazu. Ich finde, diese Dimension muss da drin sein, weil es ja auch damit zusammenhängt, sich im Materialismus zu verlieren, in der Party, in der Nacht sozusagen. Aber ab da wird es bei mir auch so, gibt es ein kleines Loch im Album. Also ein bisschen die Aufmerksamkeit fällt da für mich immer ein bisschen. Und das ist auch der größte Kritikpunkt, den ich am Ende dann so am Album habe, insgesamt, im Gesamtpaket. Es ist ein bisschen zu lang, es mich ein paar Songs verliert. Und Montrachet ist einer davon. Ich kann mit diesem dieser Gesangsästhetik da drin nicht so viel anfangen. Und mir geht das Thema halt auch einfach nicht so rein, weil es für mich zu generisch und widersprüchlich ist zum Rest.
Voll. Und ich habe da bei dem Track also das war ja auch eine Single, und ich habe da zum ersten Mal gemerkt, dass ich nicht so der Fan bin, wenn PA seine Hooks selbst singt. Das ist selten, dass mich dann, also ich brauche eigentlich sowieso gar keine Hook bei PA, aber wenn er eine hat, dann muss die mich auch catchen, und das gefällt mir jetzt bei dem Track eher weniger, weil ich da insgesamt merke, das ist so ein bisschen so eine Soundentwicklung, mit der ich dann nicht mehr so viel anfangen kann, aber gehört halt auch so zu seinem Künstlerprofil. Und ich glaube auch, dass der gar nicht mal so unerfolgreich war, oder?
Das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe die Zahlen zum Album, Schande auf mein Haupt, gar nicht gecheckt, bevor wir das Ganze hier gemacht haben, sondern einfach nur das Album immer wieder gehört. Mir ist nur über die Promophase auf jeden Fall aufgefallen, dass die Overall-Zahlen von PA Sports und auch den Support, den er irgendwie aus der Industrie für dieses Album bekommt, irrsinnig krass waren für die Verhältnisse, auf denen er sonst unterwegs war. Also es scheint schon auf jeden Fall auch so ein nochmal durch eben diese Offenheit, die mit dem Album passiert, auch sich eine neue Ebene für ihn aufgetan zu haben, was so seinen eigenen Erfolg angeht. Aber zu dem Song selber kann ich nicht so viel sagen. Ich finde eigentlich den Produktionsansatz ganz cool, also dass es so sehr runtergefahren ist, dass er eigentlich nur ein Sample, das die ganze Zeit durchläuft und dann immer mal wieder rein und rauskommende Drums, und die meiste Arbeit macht eigentlich seine Stimme. Aber ja, also auch der erste Song für mich, der mich so ein bisschen verloren hat. Aber wie du schon sagst, Lukas, es gehörte halt, wenn man das Album als Gesamtes betrachtet, auch zu dem, was versucht wird zu erzählen, was so den Erzählstrang ausmacht, den dieses doch sehr als Album funktionierende Album dann braucht, vielleicht stellenweise. Also eben diese Belanglosigkeit, die du ja angesprochen hast. Und das Ganze mündet dann ja in Abstand, also in so dem ersten Erkenntnismoment, den man dann danach hat. Also so ein bisschen auch wieder so dieses Kontrastding. Du hast dann mit Montrachet eben die Party und mit Abstand dann so die Realisation davon, nach dem, was während jetzt dem blinden Nachjagen des Highlifes, das mit Hell losging, passiert. Also es macht schon auch in dieser zweiten kleinen Trilogie auf dem Album total Sinn für mich.
ich finde Abstand auch richtig stark wieder. Also ich finde es auch total interessant, weil Abstand, also wenn ich das Wort Abstand in einem Deutschrap-Street-Album lese als Titel, dann denke ich sofort, okay, es ist eine Ansage, ja, oder? Safe. Also es ist einfach eine Ansage, geh weg, hau ab, verpiss dich. Das ist ja auch im Endeffekt, das ist sogar ein Albumtitel von Casey Rebel gewesen, tatsächlich, Abstand.
Da habe ich auch dran gedacht. Das hat mich am Anfang ein bisschen getriggert und ich dachte auch eigentlich, als ich die Tracklist gehört habe, okay, will er jetzt irgendwie den Beef mit Casey wieder aufwärmen oder was ist da los? Aber war dann ja doch anders.
Genau, das finde ich auch das Schöne daran. Ich finde, das ist das, was das Album auf mich ausmacht, dass da halt eben wieder gebrochen wird und dann einfach von Ängsten, also Ängste auch ganz klar ausgesprochen werden, nicht umschrieben werden, sondern einfach, ich habe Platzangst, ich war fast krank, reimt sich halt auch gut, aber ist halt auch genauso explizit, mir geht's gerade nicht gut und das ist auch okay so. Und das finde ich an dem Song echt stark, dieses Gefühl, ich muss jetzt weg, ich muss flüchten und ich muss nicht der Starke sein, der da stehen bleibt.
Das ist ja auch was sich durch das ganze Album zieht, also so ein bisschen diese, das Frieden bei sich finden und nicht bei anderen oder in dem, was einem vielleicht vorgelebt wird. Und das wird auf dem Song dann nach 7 Jahren zum zweiten Mal sehr eindrücklich formuliert. Also es ist wieder ein sehr, sehr guter Song. Und Kuba meldet sich im Chat mit Aufstand, Abstand und Wohlstand. Von Fizzle. Aber ja gut, die inhaltliche Brücke sehe ich noch nicht so ganz.
Ja, es ist ein Auf und Ab bei Kuba anscheinend. Erst gab es das Album nicht, jetzt gibt's doch. Ich bin verwirrt.
Informier dich mal, bevor du mit uns sprichst, Mensch.
Das Chefredakteur, du hast das jetzt eigentlich zu wissen, mein Lieber. Auch einen Song, der dann ja. Und deswegen finde ich es auch irgendwie ganz interessant und auch schlüssig, dass zu dem Album eine Doku veröffentlicht wurde, die man sich seit dem Release auch anschauen kann, dass viele Songs auf diesem Album ja auch sehr konkreten Ereignissen zuzuordnen sind oder sehr konkreten Handlungen, die dann in dieser Doku auch dargestellt werden. Und dass man wirklich sehr nah an PA Sports Leben gelassen wird, selbst wenn es stellenweise die Seiten nur porträtiert, die irgendwie vielleicht beim Hören so eine gewisse inhaltliche Belanglosigkeit zu haben scheinen. Aber auch das gehört dann ja, wie du eben schon meintest, Lukas, dazu. Und damit kommen wir eigentlich dann auch zu Song 7, Major Deal. Und der Titel sagt alles, was der Song sagt. Und da geht es, glaube ich, einfach wirklich nur noch um einmal klarzumachen, da sind wir bei der sehr stumpfen Ansage, die man erwartet. Es hat sich halt verändert mit dem Major Deal.
Aber
nehmt ihr, Ansage, glaubt ihr, dass das alles ist, was in dem, oder so, was lest ihr aus dem Song raus?
Also das ist jetzt wieder soundtechnisch was mir viel, viel besser gefällt, als Abstand zum Beispiel auch, weil ich das einfach auch mag, wenn PA so nach vorne geht. Und als ich den Titel gesehen habe und Major Deal gesehen habe, ist mir eingefallen, dass er irgendwie mal kurz angeteased hat, dass er irgendwie ein Buch schreiben möchte. Und da dachte ich mir so, okay, irgendwie liest sich die Tracklist auch fast wie so Buchkapitel. Aber ich bin mir gar nicht sicher, was er in dem Buch noch erzählen sollte, was nicht auf dem Album schon erzählt wird. Aber diesen Track habe ich persönlich auf jeden Fall gebraucht auf diesem Album, vor allem, weil ich die zwei davor jetzt nicht so gefühlt habe. Der läuft bei mir, den feiere ich richtig. Auch wenn es jetzt vielleicht inhaltlich dann nicht so krass ist und nicht so sehr zum Nachdenken anregt. Aber es ist halt, das ist halt auch, glaube ich, prägend für PA, dieser Major Deal, weil ich glaube, da ist auch wirklich, hat sich nochmal enorm was verändert an seinem Status quo dann. Deswegen soll er damit auch ein bisschen angeben. Finde ich voll in Ordnung, wenn er so viel erreicht hat. Warum nicht? Ist doch okay.
Safe, 100%ig.
Ich finde es auch ganz witzig, dass hier wieder dieser Flex ist. Mein Label wiegt 100 Mal mehr als Fake Streams, was ja auch voll das Ding geworden ist. So, erst waren es Nummer 1 Hits, dann waren Streaming-Zahlen und jetzt wird einfach mit den Labels geflext, wenn man eins hat. Das finde ich einfach eine sehr, sehr witzige und coole Entwicklung. Weiß nicht, also das entertaint mich, weil es auf dem Hafti-Album, auf dem DWA-Album ja auch schon so ein paar Zeilen gab, wo damit geflext wurde.
Aber ich finde, er hat halt auch einfach wirklich ein ultra krasses Label, aber da kommen wir mit Sicherheit auch später dann bei den ersten Features nochmal dazu. Ich finde, mit Life is Pain hat der schon auch Grund, ein bisschen zu ballen.
Und er tritt auch mehr als, ich finde, er tritt nochmal mehr als je zuvor hier als Labelboss auf. Ne? Also man hört das in jedem Song, in fast jedem Song wird es irgendwie einmal mindestens gedroppt, dass er das krasseste Label hat und dass er sich als verantwortlich für diese Künstler fühlt. Und das hat mir den nochmal neu als diesen CEO irgendwie ins Gedächtnis gerufen, weil ich für meinen Teil hatte Life is Pain nie so krass auf dem Schirm. Also mir waren die Einzelkünstler natürlich bewusst, aber so als Labelverbund, das hat das Album auf jeden Fall für mich geschafft, dass das nochmal so mehr als Einheit verstanden wird, gerade auch durch den Posse-Track, den wir ja nachher nochmal hören.
Ich finde es auch auf dem Album super krass, wo wir dann, das hatten wir eben bei 7 Jahre schon, dass es ein sehr respektvoller Umgang mit dem Umfeld ist. Und auch da finde ich es jetzt auch, dass immer wieder diese Perspektive darauf ist. Klar, er hat den Flex, dieses Label zu haben, aber ich glaube, dass auch immer durch die Art, wie er es formuliert, sehr klar wird, dass es ihm nicht darum geht, einfach nur damit zu flexen, dass er ein Label hat, sondern halt tatsächlich, dass die Konstellation der Leute, aus denen dieses Label besteht, das ist, womit er flext. Also, dass das auch einer der Schlüssel zu seinem Glück ist, eben die Leute jetzt gefunden zu haben, mit denen er sich umgibt und mit denen er sich wohlfühlt. Und dass das so ein wichtiger Teil von diesem Flex ist, also weniger zu sagen, yo, ich habe das krasseste Label, was nur die Künstler angeht, sondern gleichzeitig auch zu sagen, ja, Dicker, wir sind halt Homies, und das Ganze über dieses Album auch immer wieder klar zu machen, was allein schon ja bei der Feature-Auswahl so ein bisschen reinbetoniert wird, dass es darum geht, es als einen Verbund auch immer wieder zu inszenieren. Und das wird dann ja auf dem Outro 100 Bars Final Kill, das wir als Single kennen, auch nochmal wirklich sehr, sehr deutlich formuliert, dass das Ganze eben als nicht nur ein Business-Apparat funktioniert und dass das auch immer wieder, das scheint immer wieder durch. Und bei Major Deal wird aber so ein bisschen der Startpunkt von dem Ganzen, was sich dann jetzt über die letzten 3 Jahre da aufgebaut hat, nochmal auch wieder, wie wir das gerade eben hatten, so, oder wie du das sehr gut, finde ich, irgendwie mit dem Buch verglichen hast, so, es ist dann halt einfach die nächste chronologische Abfolge von dem, was in seinem Leben passiert ist auf dem Weg zu diesem Album. Und ja, was machst du, wenn du Major Deal hast? Der King of Überleitung ist da, dann stößt du an. Und deswegen sind wir hier. Ich habe gelernt bei Kevin und Nico. Und dann sind wir bei Double Cup, der ersten labelinternen Kollabo und dem ersten Auftritt von Jamule. Und gib mir Meinung zu Double Cup. Der ist, glaube ich, als Focus-Single jetzt zum Release nochmal rausgekommen, oder? Kann das sein?
Also zumindest war es jetzt, glaube ich, der erfolgreichste Track auf dem Album. Da hat er irgendwie gestern oder vorgestern irgendwas in seiner Story gepostet. Und es wäre tatsächlich mein Favorite Track auf dem Album, wenn ich nicht mit Jamule mittlerweile so ein großes Problem hätte. Ich kann es nicht so feiern, wie ich es normalerweise feiern würde. Aber wenn ich das außen vor lassen würde und jetzt wirklich nur den Track bewerten würde, dann wäre das für mich auf jeden Fall der stärkste. Und deswegen ärgert mich das tatsächlich auch. Deswegen würde ich euch ganz gerne da den Vortritt lassen, dass ihr darüber ein bisschen sprecht.
Ich kann ja mal kurz Zahlen unter das, was wir gerade gesagt haben, hauen. Ich bin gerade auf Spotify und sehe, das ist auf jeden Fall der unter den Top-Songs ist, die keine Single waren. Also die einzige Nicht-Single unter den aktuellen Top-Songs, schon bei 1,2 Millionen Streams. Also der geht auf jeden Fall von den Album-Songs wirklich ab. Und ja, ich verstehe es auch, der ist halt catchy, aber ich verstehe auch genau dieses Problem, was Jarrah gerade angesprochen hat. Es ist halt immer diese Thematik im Hintergrund, und die die Geschehnisse um Jamule, die man einfach nicht gutheißen kann oder ich nicht gutheißen will. Aber er ist schon catchy und vereint halt wirklich wieder sehr gut diese Melancholie und gleichzeitig dieses Highlife. Also es wird angestoßen und im gleichen Moment denkt man wieder darüber nach, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Ja, wo ich da ein bisschen ein Problem hatte, weil ich finde, aus der Hook, die ist schon so, die geht schon so sehr ins Ohr und ist für mich so kalkuliert darauf, dass das Ding läuft, dass ich da so ein bisschen das Gefühl dafür verliere, dass es dann in den Parts doch ja schon sehr, sehr, ja, melancholisch, depressiv wird, wird die Kälte mir drinnen nicht mehr los und dann kommt diese Hook wieder, also im ersten Part sagt Pierre das am Ende und ja, das da ist mir dann der Kontrast schon ein bisschen zu groß, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Für mich auf dem Album einer der Songs, auch wenn er sehr hittig ist, wo ich mich dann eher Lukas anschließen muss, funktioniert für mich nicht so richtig. Und ich glaube, um die Jamule-Thematik mal vernünftig aufzuarbeiten, brauchen wir auch irgendwie mehr Zeit. Aber ich finde es auch einfach tatsächlich ziemlich schade, dass da bis heute keine so richtig adäquate Aufarbeitung kam von allem, was da passiert ist. Und dass dann eben er in diesem Song auch wieder die Rolle einnimmt, die er einnimmt, ist
ungünstig.
Hat immer einen faden Beigeschmack. So, genauso wie man das auf den Singles zu seinem Album jetzt gerade immer wieder hat. So musikalisch gewieft und ausgereift das alles ist, ist es schwierig, das Ganze irgendwie da einen vernünftigen Ton zuzufinden. So, weil es ist halt, wenn da keine vernünftige Aufarbeitung mit dem, was er sich da geleistet hat, kommt, dann ist das einfach schwach und braucht man dann nicht jetzt durch großes Lob für gute Songs wegignorieren.
Voll, und ich, also für mich, ganz ehrlich, ist es halt auch schon lange zu spät. Ich hätte mir da relativ früh nach dem Video einfach ein Statement irgendwie, also ein vernünftiges Statement gewünscht. Und wie lange ist das her? Das ist jetzt auch dann ein Jahr und bis heute kam einfach nichts. Deswegen, weiß ich nicht, habe ich einfach Schwierigkeiten, das dann so zu feiern, wie ich es sonst feiern würde oder früher gefeiert hätte. Und das ist für mich persönlich dann natürlich irgendwie traurig, aber ist jetzt auch ein Track auf dem Album und es geht ja auch heute um Pierre Sports, deswegen.
Machen wir weiter mit dem nächsten labelinternen Feature und dem ersten großen Auftritt von Hamso 500 auf einem Pierre Sports Album. Ist, glaube ich, der erste, oder? War ja vorher schon mal gefeatured.
Ich glaube nicht. Ich scroll gerade mal runter und sehe auch nichts. Also ich kann mich auch an nichts erinnern. Ich glaube, das ist wirklich der erste Auftritt.
Auf dem Album?
Nee, auf einem PS Sports Album.
Genau.
Auf PS Sports Album. Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber auch... Sagen,
wie findet harmonieren die beiden? Wie funktioniert das für euch?
Ich finde den Song irgendwie ein bisschen... Da kommen wir jetzt zu einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass versucht wurde, jeden Live is Pain Artist auf einen Song zu bringen, irgendwie nochmal einen Auftritt zu geben außerhalb von diesem Posse-Track. Und ich finde, das hat dem Album ein bisschen geschadet, weil da so ein paar Songs rumkamen, auch der mit Kianisch, über den wir vielleicht gleich reden, und der mit Forty und Rua, die nicht hätten sein müssen aus meiner Sicht. Und das Album ist echt, ich meine, das ist 55 Minuten lang, das ist 2021 ein sehr langes Album, finde ich. Und den hätte es nicht gebraucht aus meiner Sicht. Der fügt dem Ganzen nichts hinzu. Ich brauche ihn nicht, auch wenn er jetzt nicht negativ auffällt.
Ja, ich weiß nicht. Also den Track an sich bräuchte ich wahrscheinlich auch nicht, aber ich finde, dass Hamso da auf jeden Fall bewiesen hat, dass er ein richtig, richtig starker Künstler auch ist. Und da ist mir aufgefallen, dass ich bei jedem Künstler von PA Spots wirklich gut nachvollziehen kann, warum er sie signen wollte und warum er damit so viel Liebe und Geduld auch seine Künstler aufbaut, dass von dem gibt's ja noch nicht so wahnsinnig viel. Also den verfolge ich jetzt tatsächlich noch gar nicht so wirklich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das jemand sein wird, über den man noch ein bisschen häufiger sprechen wird. Ich finde den schon stark. Aber jetzt als Track auf dem Album hätte ich es auch nicht gebraucht. Das stimmt schon. Da muss ich dir zustimmen, Lukas.
Ich finde da generell deine Beobachtung super interessant, weil das Album, ich habe am Anfang ja schon gesagt, es ist 18 Songs lang, genau wie der erste Teil. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es 18 Songs sind, weil der erste Teil 18 Songs hatte, um dem ganzen, das Ursprungsalbum, es ist ja kein zweiter Teil in dem Sinne oder zumindest nicht so tituliert, eher ein Update. Und das, um eben das Ganze so übereinander legen zu können, auch 18 Songs produziert worden wären, auch wenn vielleicht das, was inhaltlich für dieses Album so das Wichtige ist, in weniger Songs schon erzählt wird insgesamt. Und deswegen ist es ein guter Song, aber da finde ich es dann manchmal schade, dass man die aktuellen Vertriebsmöglichkeiten nicht so ausnutzt, der vielleicht einfach als Standalone-Single richtig gut funktioniert hätte, um die Kollabo PA Sports und Hamso 500 vorzustellen und einfach einen geilen und der Song schiebt auf jeden Fall. So, das muss man sagen, aber im Album selbst gibt mir das relativ wenig, weil es auch dann für das, was irgendwie davor und danach passiert, zu klassisch Straßenrap ist.
Ich fühle das voll. Ich wollte auch noch ganz kurz sagen, nicht weil ich jetzt gerade so negativ über den Song gesprochen habe, ich finde Hamso auch echt cool. Also ich finde, ne, genau das, was du sagst, ich glaube, es wäre eine gute Möglichkeit gewesen, um ihn nochmal mehr zu präsentieren, weil ich finde, er hat so eine schöne, ungelenke, ohne das negativ zu meinen, ungelenke, brachiale Art, die einfach, die mich echt abholt. Aber ja, das ist wahrscheinlich der ein oder der eine der zwei Songs, die zu viel dann sind. Man hat dann so eine, die 2021er Aufmerksamkeitsspanne, die dann vielleicht nicht mehr reicht, um das komplett zu würdigen. Ich glaube, das ist bei mir.
Danach allerdings, Jara noch?
Und ich wollte nur sagen, da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen.
Danach für mich aber einer der stärksten Songs auf dem Album. Und auch so ein bisschen einer der inhaltlichen sehr aufarbeitenden Momente wieder mit Ausgang, der ja eigentlich vom Titel, das hatten wir eben schon mal, etwas anderes liefert, als man vielleicht erwartet. Also man könnte bei Ausgang etwas erwarten, das vielleicht eher so dem Abstand-Thema nahe kommt. Aber tatsächlich geht es ja darum, dass er so merkt, okay, das, was ich mir vorgestellt habe, wie es laufen wird, als ich angefangen habe mit dem ganzen Kram, ist dann nicht wirklich so passiert in den Details, die man sich vielleicht dann gar nicht vorstellen kann. Und das finde ich einen schönen Throwback auf jeden Fall auf vieles, was passiert ist. Und auch inhaltlich sehr interessant, weil es ja viel mit so Connections, die er über die Jahre gemacht hat und die auch immer wieder in seiner Karriere aufgetaucht sind mit anderen Leuten, mit denen er halt kollaboriert hat oder nur zu tun hatte, da dann Erwähnung finden. Aber seht ihr das auch so oder läuft er an euch vorbei? Ist es ein unnötiger Throwback? Was meint ihr?
Ich brauche den schon tatsächlich einfach, weil ich es schön finde, zu hören, also ich, wie gesagt, ich komme bei Pierre einfach auf der Textebene und ich finde es schön, so zu sehen, dass er sich bemüht, so bei sich zu sein und versucht, sich selbst zu finden. Und zwei Zeilen habe ich mir hier tatsächlich rausgeschrieben, die ich richtig schön fand. Einmal mit 30 Jahren reif genug, ich weiß, wer ich bin. Das ist einfach, okay, wird auch zeitmäßig so schön, dass er es geschafft hat. Und viele schaffen das halt mit 30 Jahren auch noch nicht und sind halt immer noch irgendwie so auf der Suche. Deswegen mag ich diese Zeile sehr gerne, genau wie die Zeile, ich will in meinem Herz wirklich keinen Hass mehr hegen. Das ist so, das merkt man irgendwie auch bei ihm. Er hat gar keinen Bock mehr, sich so unnötig zu beefen. Er ist so lange auch schon dabei. Er hat das alles schon irgendwie hinter sich. Und dann finde ich es aus Fanperspektive interessant, wenn seine Gedanken und seine Reflexion dann gute Tracks liefert. Und das ist bei Ausgang auf jeden Fall so. Deswegen ist das kein Song, den ich skippen würde.
Ja, ich finde das interessant, dass ihr den so hochhaltet. Bei mir ist der so ein bisschen vorbeigegangen, aber ich verstehe eure Punkte auf jeden Fall. Und auch dieser Reifeprozess, der kommt dabei auf jeden Fall richtig gut raus. Ich wollte an der Stelle auch, weil du gerade das Alter angesprochen hast, Jara, diese Zeile, aus dem Chat hatten wir eben auch eine Nachricht von Frau Z aus 420, dass das Alter das macht und deswegen auch so viele Rapper gerade so viel reflektieren, weil...
Die alle so alt sind.
Weil ja auch natürlich langsam mal die Chance dazu kommt, wenn viele Straßenrapper älter werden. Aber ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, was ich daran auch noch positiv hervorheben möchte, auch wenn ich ihn musikalisch so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, dass er auch da viel vom Verzeihen spricht und was, glaube ich, auch eine Sache ist, die Rap öfter mal guttun würde. Einfach mal Sachen, das ist so passiert, wir kommen damit klar und
gerade bei seiner Historie ist das ja super interessant, weil ich ja schon im Intro gesagt habe, so irgendwie meine Berührungspunkte mit PA Sports zu Beginn waren halt hauptsächlich seine Auseinandersetzungen mit allen möglichen Rappern und dementsprechend so gerade bei ihm ist es halt ein geiler Move, so weil, naja, es ist genug da und der hat die Historie, um das Ganze aufzuarbeiten und dann irgendwie so einem Casey Rebel, der dann lange Weggefährte war und der dann irgendwie, was dann in einem großen, sehr aufgebauschten Streit durch alle, die da irgendwie von außen noch Kommentare zu abgeliefert haben, allen Erfolg der Welt zu wünschen, ist schon auf jeden Fall für das, was so in Deutschrap passiert, schön.
Und auch wieder eine Gemeinsamkeit zu Kapital, der das letztens bei Samurai ja auch sehr gut gezeigt hat, wie es funktionieren kann.
Ich kann mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass das so ein gemeinsamer Punkt war, der die irgendwie so verbindet und warum die sich gerade irgendwie so gut verstehen, weil das wird ja auch deutlich, dass sie nicht jetzt nur diesen einen Song machen, sondern dass sie wirklich sich so ein bisschen angefreundet haben auch. Bleibt abzuwarten, ob das funktioniert, aber bisher finde ich das eigentlich eine schöne Entwicklung und eine schöne Kombination. Und wenn dann weiter so Tracks wie Held zum Beispiel kommen von den beiden, dann freut mich das.
Danach kommt ein Song, wir gehen das hier ganz jetzt Track by Track durch. Meine Güte, das kann noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, das können wir auch gerne so weitermachen. Vielleicht wird es ja nachher ein bisschen schneller. Bei dem wir uns vielleicht ein bisschen zanken werden. Zumindest weiß ich, dass Jara und ich auf jeden Fall sehr unterschiedliche Perspektiven darauf haben, weil wir uns schon einmal kurz darüber unterhalten haben. Und zwar AD, der auch als Single rausgekommen ist und ich finde, alles daran sitzt. Das Video geil, ich finde die Part super. Ich finde auch die Samples und die interpolierte Hook phänomenal. Das macht mir einfach richtig Spaß.
Also ich bin auf Jaras Seite jetzt schon mal.
Danke, danke. Yannick, du bist auch wirklich alleine, weil ich habe mich heute auch mit Kuba darüber unterhalten, über den Track, und der ist auch eher auf meiner Seite. Aber ich bin sehr gespannt, was du gleich sagen wirst, warum du den so gut findest, weil ich frage mich tatsächlich, wie er auf die Idee gekommen ist, dass Linkin Park und NSYNC gut zusammenpassen. Ich dachte mir so, was? Ich war einfach maximal überfordert mit dem Track, als ich den das erste Mal gehört habe. Da ist so viel los und für mich harmoniert das einfach nicht so gut. Und dann auch dieses AD, 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 das also haut mich halt echt nicht so um. Und das hat mich tatsächlich echt enttäuscht, weil das ist ja auch eine Hommage an seinen eigenen Song, Gute Männer lieben schlechte Frauen, aus dem ersten, danke Kuba, aus dem ersten Album, also aus dem ersten Streben nach Glück. Und der Track hat mir da tatsächlich gut gefallen. Und dann hat er das so groß angekündigt mit dieser Line, bevor ich weine, lasse ich lieber dich weinen. Und ich habe das gesehen, habe es direkt in meiner Story geteilt, weil ich mich so gefreut habe. Und dann kommt dieser Track raus, ich höre mir den an und denke mir so, oh shit, fühle ich persönlich tatsächlich am allerwenigsten. Ich glaube, das ist der Track, den ich am wenigsten mag. Ist mir zu wild.
Ich liebe es ja, wenn so... Klischees ganz bewusst genommen werden und dir auch als Klischee so richtig auf den Bauch gebunden werden. Das unterhält mich einfach sehr, sehr doll. Und das macht dieser Song ja auch. Er nimmt so unfassbar erfolgreiche Popsongs und vermengt es auch mit diesem Video, das so ein bisschen aussieht wie so ein misslungener Fast and the Furious Trailer, so ein bisschen. Und das funktioniert für mich alles perfekt zusammen, weil es so eine, also vielleicht auch wieder was in dem Album, Luki sagt, wir unterhalten sehr, sehr doll, vielleicht sollte ich ein bisschen leiser reden. Das muss ich mal kurz pegeln.
Nee, ich glaube, es geht um den Entertainment-Faktor.
Ja. Ah, okay.
Weil wir uns gerade zanken.
Ja, jetzt, ich hoffe, ich bin noch laut genug. Ja. Ich finde das super, weil PA Sports sonst immer dadurch auffällt, dass er irgendwie sehr, sehr ernst und sehr, sehr, also einfach sehr, sehr ernst ist. Und das bricht das für mich auf, weil da so eine schöne Selbstironie mit drin ist und er sich dafür halt auch nicht zu schade ist, einfach dann mal so sich so Klischees zu nehmen und die einfach so in your face in so ein Musikvideo und in so einen Song zu bauen. Und für mich ist das Zeitgeist. Für mich ist das auf jeden Fall Zeitgeist, weil so funktioniert für mich irgendwie diese willkürliche Zusammenfügung von allen möglichen Popfragmenten außerhalb vom eigentlichen Kontext, die man in allem, wie gerade im Moment Musikproduktion und Konsumption via TikTok oder so funktioniert. Also dieses komplett willkürliche Durcheinanderwerfen von irgendwelchen Sachen, die dann most likely irgendwie aus den Nullerjahren kommen im Moment gerade, unterhält mich super. Auch wenn es natürlich eine relativ einfache Formel ist und auch sehr durchschaubar ist in dem, was da passiert, aber ich finde es toll.
Ich weiß nicht, für mich wirkt das nämlich genauso wie, wir ballern mal alles rein und irgendwas davon wird schon kleben bleiben und irgendwas wird schon jemand feiern.
Aber dafür ist das Video, dafür ist das Video doch zu sehr Klischee 2000er Video.
Du hast da so viel Ironie drin gesehen oder so. Oder wie,
ich glaube schon. Also selbst wenn sie nicht bewusst da drin ist, dann steckt sie da drin und dann unterhält mich das halt trotzdem.
Ja.
Und für mich ist es einfach ich finde das super.
Ich finde das total schön, wie du dich darüber freuen kannst. Und ich mir währenddessen denke, nee, das ist einfach irgendwie ein bisschen unangenehm aus meiner Sicht. Aber ist ja cool. Also dann hat es da funktioniert.
Ja, zumindest bei Yannick. Ich habe mir das Video nicht mal angeguckt, weil ich den Track einmal gehört habe und mir dachte, nee, brauche ich nicht.
Die Outfits sind so gut.
Ehrlich, muss ich mir das nochmal geben.
Die Fahrszenen im Auto und wie die Schnitte sind und das Color Grading ist alles auf den Punkt. Also, hoppla. Es macht mir wirklich Spaß. Also, es hat mich doll unterhalten. Auch wenn es im Albumkontext vielleicht nicht so gut funktioniert und auch mit diesem sehr ernsten und selbstreflektierten Album. Also als Song finde ich super.
Also, um mein Statement zu dem Song abzuschließen, für mich wirkte das tatsächlich eher so, wie Lukas, du das vorhin schon gesagt hast, mit den Feature-Gästen auf Zwang, jetzt blöd gesagt, auf das Album zu packen, war das für mich eher so ein bisschen auf Zwang, da was aus dem ersten Album nochmal drauf zu packen mit dieser Zeile. Und das funktioniert für mich leider nicht, aber es gibt ja 17 andere Tracks, glaube ich, deswegen. Mic drop.
Wollen wir weitermachen? denn Habibi, PA und Kianosch sind reich. Das wird uns auf jeden Fall sehr, sehr häufig und sehr, sehr eindringlich in Song Nummer 12 gesagt. Denn, der Major Deal und auch das, was dann mit Life is Pain funktioniert hat, ist offenbar sehr ertragreich gewesen. Und es ist wieder eine Kollabo. Lukas hat sie gerade eben ja schon angeteased als einen Song, der ihm nicht so viel gibt. Kannst du ausmachen, warum es dir nicht so viel gibt? Oder ist es einfach ein Song, der einfach an dir vorbeiläuft?
Ja, ich finde, die Hook geht gut rein, das sind stabile Parts drauf und es gibt mir so ein bisschen Teaser dafür, wie Desperados 3 dann klingen könnte, 3 dann klingen könnte, weil das ja schon angekündigt ist. Kommt ja später noch in einem Song. In Showtime haben sie es, glaube ich, angekündigt. Aber irgendwie brauche ich den auf dem Album halt wieder nicht, weil das ein bisschen das untergräbt, was vorher passiert ist. Und dazu zähle ich auch AD, dazu zähle ich auch Double Cup, weil man dann irgendwie schon jetzt geschätzte, keine Ahnung, 40 Minuten im Album drin ist oder 35 und sich halt gerade noch so daran erinnert, was davor eigentlich abgegangen ist am Anfang, was dann am Ende geschlossen wird, nochmal super durch die Tracks, die wir gleich noch besprechen. Aber da irgendwie ein bisschen in Vergessenheit gerät durch eben dieses Belanglose. Und dann wird es für mich auch belanglos, weil es nicht mehr nur noch so ein Instrument ist, um zu zeigen, das ist die andere Seite der Medaille und das ist halt auch da. Ohne das würden diese Downphasen nicht existieren. Das hält sich da für mich zu lange, als dass es nur noch dass es ein Stilmittel ist, sondern es ist halt einfach so ein Representer-Song, der nochmal Kianisch reinholt und der mich dann ein bisschen verliert, leider.
Ja, unter den Gesichtspunkten muss ich auch meine Lobeshymne auf AD auf jeden Fall auch ein bisschen korrigieren, weil auf dem Album macht das natürlich keinen Sinn. Aber der Song ist trotzdem geil.
Ich werde mir dieses Video gleich nach dem Stream sofort nochmal angucken. Und
ich genau gebe es mir auch mal. Ja, ich finde, bei Reich haben beide jetzt auch nicht so ihr komplettes Potenzial ausgeschöpft, weil an sich finde ich die beiden in Kombination eigentlich schon immer gut. Und ich weiß gar nicht, auf welchem Desperados-Album das war, aber Hütte im Wald.
Teil 2.
Ja, oder? Das ist bis heute einer meiner Lieblingstracks von den beiden. Und ich finde, der Sound steht den beiden auch besser als jetzt dieses Geborle auf Reich. Aber andererseits ist Kianosch halt auch seit Tag 1 an PA, oder beziehungsweise PA seit Tag 1 an Kianosch Seite. Und Kianosch war halt auch auf dem ersten Album drauf. Deswegen, also es musste definitiv ein gemeinsamer Track her, wenn das Album auch Streben nach Glück heißen soll. Aber hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Aber es passt auch irgendwie zu der Entwicklung, die die beiden so gemacht haben. Also der hätte auch easy auf Crossover sein können, finde ich.
Das stimmt. Vielleicht ist es sogar ein Leftover. Kann man ja mal mutmaßen.
Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Das fände ich uncool.
Wieso?
Ich habe gerade,
wenn man einen guten Song in Sessions entsteht und die einfach dann irgendwie nicht auf Alben packt, vollkommen legitim, die noch zu veröffentlichen. Es gibt gute, letztes Jahr ist ein Clipping-Album rausgekommen, das nur aus Leftovern besteht und ist eines der krassesten Rap-Alben des letzten Jahres gewesen. So. Also, why not? Wenn man ein gutes Material rumliegen hat, kann man das schon machen.
Ja, ich finde den ja nicht gut. Das ist ja mein Problem. Und wenn es ein Leftover wäre, dann würde ich mich auch ein bisschen verarscht fühlen, tatsächlich. Aber wir wissen es nicht.
Ich wollte gerade noch kurz irgendwie strebermäßig sein. Ich habe gedacht, Hütte im Wald, ich glaube, Hütte im Wald kam doch von Instinkt von Keanu. Ich habe es gerade kurz
gehört. Oh, shit. Peinlich für mich.
Ist ja nicht
peinlich. Ich habe darüber nachgedacht.
Genau.
Hast uns entlarvt. Wir sind nämlich eigentlich keine richtigen Experten, sondern wir mutmaßen auch einfach nur live vor Kameras.
gäbe es Spotify nicht, hätte ich das auch nicht gewusst. Ich habe es nur so einen Hintergedanken gehabt. Ja.
Für mich auch einen Song, der auch nicht so richtig zündet, beziehungsweise ich habe den, glaube ich, nicht einmal abseits von dem Vorbereiten jetzt auf dieses Gespräch hier gehört, deswegen, ich kann das nachvollziehen, der hat irgendwie in mir auch nichts ausgelöst, weil er dann vielleicht doch zu stumpf inhaltlich ist, also aber wird funktionieren und wir haben die nächste schon wieder eine Life is Pain-Kollabo auf Song 13, Fanta Black mit Fordy und Rua. Und das geht dann soundtechnisch natürlich auch irgendwie wieder in eine andere Richtung und ist deswegen auch interessant, weil ich sowohl Fordy als auch Rua von den Sounds, mit denen sie sich etabliert haben, auch nicht ursprünglich auf einem PA Sports Album gesehen hätte.
Ja, gerade bei Rua war ich total überrascht, wie gut das jetzt auf beiden Songs, auf denen sie ist, also meistens sind es ja alle drauf, aber wie gut es funktioniert. Und ich habe sie auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich immer nur ihre gesungenen Sachen und sehr melodiösen Sachen gehört habe und fand ich ganz cool, aber nicht ganz meins. Aber diese rotzigen Parts, die sie auf dem Album hier hat, feiere ich so ab. Also die hat, finde ich, mit ihren Parts auf beiden Songs alle anderen Teilnehmenden in den Schatten gestellt. Also,
safe.
Ja.
Jo.
Geht mir sehr gut rein.
Co-Sign. Fordy finde ich allerdings auf dem Song hier irgendwie, dann auch gerade weil Rua so abliefert, nicht so interessant, wie ich es mir erhofft hätte. Aber auch weil dann vielleicht drei so ursprünglich verschiedene Rapper auf, also von den eigenen Stilen auf einem Song so, also es funktioniert als ganzer Song für mich nicht so richtig gut.
Ja,
falls ihr das nachvollziehen könnt.
Voll. Ich finde, also Fordy ist sowieso jetzt nicht so der Künstler, den ich am liebsten habe aus dem Camp. Ist eher so der kommerziellste Künstler von PA, würde ich jetzt mal behaupten. Aber diesen Track höre ich mir gerne an, wegen dem Part von Rua, weil ich sie einfach überkrass finde. Ich feiere diese Frau des Todes, das ist einfach so die Newcomerin, die ich für mich letztes Jahr entdeckt habe. Und sie wertet den Track in meinen Augen einfach enorm auf. Ich weiß nicht, ob ich mir den Song sonst so gerne anhören würde. Also ich höre mir den gerne an und ich warte von Anfang an auf ihren Part, weil der mich einfach jedes Mal wieder abholt. Da bin ich generell sehr, sehr gespannt, was von ihr in Zukunft kommen wird. Aber ich glaube, das dauert nicht mehr lang.
Kann ich auch nichts hinzuzufügen. Habe ich nichts hinzuzufügen.
Dann haben wir jetzt Weiße Weste. Der wurde eben im Chat schon einmal angesprochen. Und wie steht ihr zu Weiße Weste?
Ich finde, es ist ein Song, der auf jeden Fall auf dem Album, also den man, wenn man das Album durchhört, dabei ist, sich denkt, sowas müsste kommen. Also so eine Auseinandersetzung im Endeffekt ja mit den eigenen Taten nochmal komplett, aber explizit und mit Reue drin, mit der Religion dann im Endeffekt drin, was man bei PA ja, wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt hat, auch erahnen könnte, dass sowas passiert. Und ich finde ihn, ich finde sehr stark. Ich glaube, ich hätte mir ein bisschen mehr, bei dem Song denke ich die ganze Zeit, hier ist ein guter Punkt eigentlich, um das Album abzuschließen. Nicht mit dem Blick auf die Songs, die danach kommen, sondern einfach der Song als Gefühl gibt mir einfach so ein, das Gefühl, dass es jetzt auch vorbei sein könnte mit dem Album. Das wäre ein guter Abschlusspunkt, ein gutes Abschlussstatement. Auch wenn 100 Bars Final Kill nicht weniger episch und ein guter Abschluss ist, aber ja, das mir da gefehlt.
Ich weiß, was du meinst. Und ich finde auch, dass die Platzierung im Tracklisting irgendwie seltsam, weil er halt zwischen zwei Bangern stattfindet. Obwohl er natürlich auch irgendwie schon eine gewisse Hittigkeit in sich trägt, aber das hat ja jeder Song auf dem Album. Und deswegen, also so ein Song später hätte vielleicht schon viel gemacht, aber dann hätte man auch so viele Kollabos am Stück gehabt wieder, drei. Das ist so das Einzige, was ich daran auszusetzen habe, so da, wo er im Album kommt.
Sehe ich tatsächlich ein bisschen anders wegen der Hook, weil er ja singt Hunderttausende von Euros jeden Monat für irgendeinen Scheiß, damit ich auf groß mache. Das heißt, nach diesen beiden Baller-Tracks reflektiert er jetzt wieder und besinnt sich so auf das Wesentliche, wenn man das so sagen will, und merkt so, okay, das ist es vielleicht eigentlich gar nicht. So habe ich den Track gelesen in der Reihenfolge. Deswegen habe ich da jetzt gar nicht so die Schwierigkeiten mit der Platzierung. Aber
ich meine ja genau deswegen, dass der Song eigentlich viel besser platziert wäre, wenn er nach Squad X Showtime kommen würde.
Ach so, das meinst du. Zwischen. Okay, zwischen, wow.
Also, dass ja. Er quasi von der 14 auf die 15 rückt und die 15 auf die 14.
Okay, dann unterschreibe ich dir das. Sorry, ja. Da war ich gerade nur halb dabei anscheinend, ja.
Aber krasser Song und funktioniert für mich auch gut. Aber ich habe auch da beim Hören, genauso wie man es jetzt beim darüber sprechen merkt, irgendwie schon auf jeden Fall Ermüdungserscheinungen dann erste gemerkt. Und es ist auch gut, dass es dann mit dem Album danach so weitergeht, wie es weitergeht, weil mit Ausnahme von einem Song kommen jetzt nur noch Singles und die haben auf jeden Fall alle auch für mich die Erwartungshaltung für das Album dann relativ hoch abgesteckt, weil, das kann ich jetzt schon mal im Vorhinein sagen, alles, was jetzt noch kommt, mir sehr gut gefällt. Und deswegen würde ich erstmal einfach an euch abgeben, um mit Squad X Showtime bis hin zu 100 Bars Final Kill das Ganze jetzt ein bisschen durchzugehen und ich kommentiere einfach nur noch so ein bisschen mit rein, weil ich das alles gut finde und mich einfach dann jetzt mehr interessiert, was ihr dazu zu sagen habt und wie ihr das auch gehört habt, als es rausgekommen ist, weil das ja alles irgendwie schon vor dem Release verfügbar war.
Boah, ich finde den Squad Showtime so krass. Ich finde den so krass. Man hat dieses Problem mit wir haben es eben angesprochen, wir brauchen jetzt nicht mehr auf Jamula eingehen, aber der ganze Song gibt mir so ein Feeling, so ein Hip-Hop-Feeling, keine Ahnung, also dieses Video, wo die ganze Zeit zwischen den Leuten hin und her geswitcht wird im Video und wie sich in den Parts abwechseln und so, das ist so ein geiler Hip-Hop-Moment, dass alle zusammen auf diesem Track stattfinden und auch der Beat-Switch vom Kianosch-Part gefällt mir sehr gut, weil ich zwischenzeitlich dachte, okay, wie holen sie jetzt noch Kianosch da rein mit seiner rauen Stimme, wenn er da einen abflexen will, so, aber das funktioniert für mich alles so gut und ich glaube, ich habe mir hier irgendwo noch diese Kill kleine Kids mit Kicks wie Black Widow, bin Spezialist für Hits, Bitch, I'm Big O, meine Güte, ey. Das ist so geil geschrieben, was Ruhe da macht. Also ich bin ein riesiger Fan. Ich mag den Song sehr.
Voll, ich finde auch Ruhes Part hier wieder somit am stärksten und bin mit hohen Erwartungen, aber gleichzeitig auch gemischten Gefühlen irgendwie reingegangen, weil PA, klar, habe ich schon gesagt, so, ich finde, der hat ein unglaublich starkes Label, aber der hat halt auch unglaublich vielfältige, also unterschiedliche Künstler und ich war mir nicht so ganz sicher, wie soll das jetzt auf einem Track irgendwie funktionieren, weil ein Jamule hört sich ganz anders an als ein Kianosch, eine Ruhe hört sich auch nochmal ganz anders an, 40 sowieso und haben so 500 halt auch und dann auch noch PA, aber es hat überraschend gut funktioniert für mich und ich mag den tatsächlich auch sehr, sehr gerne und ich finde es sehr interessant, wie gut die verschiedenen Stile dann doch zusammenpassen auf dem Track.
Ich finde es so geil, dass du das wie so ein Hip-Hop-Moment auch erklärt hast, weil genau das habe ich beim Hören des Tracks gar nicht mal so sehr, aber wenn man sich das Video anschaut, funktioniert das wunderbar und hat richtige 2007 Vibes, so nicht wegen allem, was ist, oder 2006, so die Zeit, in der dann so Deutschrap sich auf große Posse-Tracks, obwohl das ist ja eigentlich seit den 90ern immer wieder mal da gewesen. Und dann einfach irgendwann ausgestorben. Aber so ein Posse-Track 2021 zu machen, ist schon mal irgendwie, wirkt im ersten Moment aus der Zeit gefallen, aber dadurch, dass es so gut umgesetzt ist und so stilsicher ist, weil auch die meisten Leute ja ein gutes Bewusstsein dafür haben, wie man so einen Posse-Track aufbaut, die daran jetzt beteiligt sind, so gerade einen PI Sports, der irgendwie sehr Hip-Hop-kulturbewusst ist auch. Es liefert auf allen Ebenen ab und ich finde auch, dass alle Leute, die darauf jetzt dann performen, ihre besten Performances auf dem Album liefern. Obwohl mir Hamso vielleicht auf dem Patronen auch sehr gut gefallen hat, aber der, also auch da, so die Features sind krass und es sitzt alles und ich freue mich einfach tatsächlich, dass es diesen Song gibt. Einfach dafür, dass es halt so ein schöner Hip-Hop-Moment ist, mal aus diesem Camp. Und dieses Camp hatte das ja in der Form noch nicht. Und gleichzeitig statet das ja auch so ein bisschen dieses Angekommensein auch nochmal, dass man sich jetzt als Camp auch gefunden hat.
Voll, und das ist ihm ja auch so wichtig. Er betont ja so oft, wie stolz er auf sein Label ist und was er da für krasse Künstler hat. Und mit diesem Track konnten die das einfach alle auch echt zeigen. Deswegen macht das schon echt Sinn und auch echt Spaß, den zu hören.
Und dann kommen wir zum Titelsong. Und der ist krass. Und der ist auch als Single veröffentlicht worden. Und der ist quasi, macht jetzt den inhaltlichen Rahmen, den wir mit Made Man, Kaputt und 7 Jahre aufgemacht bekommen haben, leitet er jetzt quasi die Kehrseite dazu ein und schließt inhaltlich sehr direkt an 7 Jahre an und ist vielleicht so fast schon der Schlüsselsong in PA Sports Karriere.
Ja, weil im Endeffekt auch klar wird, was ist das Streben nach Glück oder was motiviert ist 2021, und das ist halt seine Tochter. Und ich das, was ich an AD hier nicht mag, finde ich sehr gut umgesetzt hier, nämlich sich einem Klassiker zu bedienen, den jeder sofort, der bei jedem sofort klickt, also dieses Mockingbird Motiv, das sich durchzieht, finde ich sehr gut und ja, sehr emotional, weil es einfach nochmal diese andere Seite, die in 7 Jahren, also diese negative, diese psychischen Tiefen, die aus dieser Beziehung hervorgehen, auffängt und sagt, ey, klischeehaft, es war nicht alles schlecht, nein, sondern eher so, was nehme ich jetzt aus diesen 7 Jahren mit und was nehme ich aus dieser gesamten Zeit, die seit meinem Debütalbum vergangen ist, mit, und das ist halt meine Tochter und meine Familie, die ich sozusagen geschaffen habe, und das ist, ja, wie du gesagt hast, echt ein Gänsehautmoment, kann man schon sagen.
Ja, voll. Ich habe mir auch die gleiche Zeile rausgeschrieben. Hier, du warst meine Antwort auf mein Streben nach Glück. Die berührt mich einfach auf jeden Fall auf ganz, ganz vielen Ebenen und finde ich richtig schön. Ich mag auch den Track sehr gerne und es macht auch alles von Anfang bis Ende Sinn. Aber auch hier habe ich was anderes erwartet tatsächlich, als er es angekündigt hat, weil er ja irgendwie so groß von dem Sample gesprochen hat und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass er irgendwie Eminem samplen könnte. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob er gesagt hat, dass es ein Track über seine Tochter sein wird. Aber irgendwas hat er gesagt, das habe ich leider nicht mehr gefunden. Diese Ankündigung gibt es nämlich nicht mehr. Aber irgendwas hat er gesagt, was mich davon ausgehen hat lassen, dass er seinen eigenen Song makellos samplen wird. Und ich glaube, er hat sogar gesagt, dass es irgendwie ein Track für seine Tochter ist. Und deswegen dachte ich, Weiße Weste, makellos, so inhaltlich, würde das Sample auf jeden Fall passen. Und ich war mir wirklich komplett sicher. Und ich hätte es auch gut gefunden. Ich weiß nicht, ob ich es besser gefunden hätte. Hätte ich dann hören müssen. Aber ich habe auch hier ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Sample, wie es eingesetzt ist, weil ich mir eher was Eigenes tatsächlich dann gewünscht hätte, aber ich will gar nichts Schlechtes über den Track sagen, weil er ist von vorne bis hinten, macht er Sinn, gefällt mir auch sehr gut. Das ist einfach wahrscheinlich meine persönliche Erwartungshaltung, die mir da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, aber finde ich jetzt trotzdem überhaupt keinen schlechten Track, im Gegenteil.
Es ist dann auch so eine ohne das negativ zu meinen, sehr kitschige Art des Ankommens, wenn man sich dann nach all den Eskapaden und dem Hadern mit sich selbst und der eigenen Position und dem Reichtum darauf besinnt, dass die Antwort dann ja doch irgendwie in Familie und Liebe liegt. Aber es ist ja eine, also in der Art, wie es da geäußert wird in diesem Song, auch sehr schön geschrieben einfach in allen Facetten des Songs. Und deswegen kann ich da auch jetzt wenig, ich kann auch an nichts kritisieren, warum sollte man auch? Das, also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Song das Fundament auch bildet dafür, dass dieses Album überhaupt gemacht wurde. Also, dass sich dieses Bewusstmachen von dem, was ihm, oder warum es auch Streben nach Glück in 2021 ist, und das deswegen ist es ja auch ganz bewusst der Titelsong, dass er seine Suche damit beendet hat und dann darum herum dieses Album gebaut hat und diese Reise nochmal Revue passieren lassen hat, was ich ja eben bei das 7 Jahre schon meinte. Also dass das für mich so, dadurch, dass es der Abschluss ist, jetzt quasi oder einer, also zumindest den Rahmen abschließt, den man vorher hatte, dass es so ein bisschen wirkt wie der Erkenntnismoment, der Grund ist, warum es dieses Album in dieser Form gibt.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das Cover zu dem Album so passt halt auch perfekt zu diesem Track. Da ist ja auch der Fokus so auf seiner Tochter, die auf dem Hirsch sitzt, und da wird ja schon deutlich, okay, er hat einfach andere Dinge mittlerweile, die ihn glücklich machen. Er rennt nicht mehr dem Geld und was da alles auf dem ersten Streben nach Glück Cover zu sehen war hinterher, sondern hat einfach andere Prioritäten. Und das wird auf dem Cover deutlich und das wird auf dem Track deutlich. Deswegen, also ich glaube, das gibt echt wenig Kritikpunkte, die da aufkommen.
Und zu Kitsch braucht man ja auch Mut. Also
ja.
man kann es als kitschig betiteln, aber ich finde es aus der Position, wenn man in so einer Position als Rapper und ist, mit dem Standing und so, dann sowas zu machen, ist halt auch einfach mutig, weil es kann halt sehr schnell zu viel werden und ich finde, das ist es nicht. Und er hat ja auch vorher schon betont, dass er riesiger Eminem-Fan ist und der auch irgendwie ihn dazu inspiriert hat, ein bisschen, also seine Legacy, also Eminems Legacy, so ein Album zu machen, also diese Bedeutung reinzupacken und Songs mit Tiefe und Inhalt zu machen und das mit Rap-Technik zu verbinden, mal wieder so ein bisschen back to the roots zu gehen sozusagen, hat er in diesen Ansagen öfter mal gesagt, oder ich glaube in der ersten hat er es gesagt, dass da Eminem ein großer Punkt war, deswegen finde ich es auch ganz schön, dass er das dann noch eingebaut hat.
Auf jeden Fall. Und das führt dann zu Song Nummer 17 mit dem Wind, der so ein bisschen der fängt dann ja quasi den Moment nach der Erkenntnis und vor dem Aufbruch ein. Was ja auch dann durch den Titel schon irgendwie gestated wird. Und um das Spiel weiterzuspielen, wie findet ihr mit dem Wind?
Möchtest du anfangen, Lukas?
Ja, ich überlege gerade, was ich dazu sage, weil ich finde ihn schon, was die Hook angeht, was diese ganze ja sehr emotionale und verzweifelte Ästhetik angeht, sehr gut. Ich finde ihn aber auch wieder komisch gesetzt, weil er halt eben wieder, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich ein Schritt zurück ist. Nach diesem Erkenntnisgewinn, ich weiß, wofür ich es mache, wieder diese Verzweiflung rutscht. Und dann ja, wenn wir gleich weitergehen, wieder stark da steht und gestärkt durch diese Erkenntnis eigentlich ist. Kann man jetzt so sehen, dass es einfach unglücklich gesetzt ist, kann natürlich aber auch sein, dass es einfach diese Zerrissenheit widerspiegelt. Oder ich interpretiere einfach insgesamt viel zu viel rein, aber das stört mich daran. Der Song an sich nicht, weil den finde ich stark. Ich mag auch hier wieder dieses 30 Jahre weiße Haare, dieses darüber klar werden, ey, ich bin erwachsen, Digga. Ich bin erwachsen geworden in diesem ganzen Game und bin trotzdem immer noch auf der Suche, was ist los und wo geht's für mich hin. Generell mag ich ihn, aber ich finde ihn komisch gesetzt.
Also für mich ist das tatsächlich das Outro eigentlich schon fast von dem Album. Ich glaube, die 100 Bars Final Kill sind dann einfach nur danach gesetzt, weil das halt einfach auch das ist, wofür PA steht. Deswegen bin ich eher bei deiner Interpretation mit der Zerrissenheit, so habe ich den Track auf jeden Fall gelesen, diese Suche nach sich selbst und ja, es ist halt einfach auch ein ständiges Auf und Ab. Das ist halt auch Realität, nur weil man irgendwie sich über gewisse Dinge bewusst ist und jetzt weiß, die eigene Antwort auf das Streben nach Glück ist, heißt es ja nicht, dass man von da an nur noch straight den Weg irgendwie geht und alles besser macht und alles weiß. Deswegen find ich es eigentlich ganz gut als Outro, weil würde er jetzt komplett zu 100% wissen, wo er steht, wo er stehen möchte und wo seine Ziele sind, ohne irgendwie dieses Hin und Her, dann was sollte man von einem neuen Album erwarten? Deswegen finde ich es eigentlich schon voll in Ordnung und der Track gehört auf jeden Fall auch zu meinen Favorites.
Ich finde den auch total sinnvoll gesetzt, denn für mich ist das die Spiegelung von Kaputt. Für mich ist quasi so der Streben nach Glück, die Spiegelung von dem 7 Jahre und generell die ersten und die letzten 3 Songs so ein bisschen, als würde man sie aneinanderlegen können und die würden, die bilden quasi genau gleichermaßen das Intro wie rückwärts dann das Outro. Und das, was in Kaputt noch komplett diffus und absolut unschlüssig mit einem, da merkt er ja einfach nur, okay, es ist was nicht in Ordnung. Und in dem mit dem Wind wird sehr viel klarer formuliert, worüber er sich bewusst geworden ist mit der Zeit. Und deswegen ergibt der für mich an dem Punkt in dem Outro total Sinn, weil das so diese, die Realisation nach dem, was mit dem im Streben nach Glück schon passiert, wieder anläuft. Weil klar, er hat jetzt für sich erkannt, so dass er für das Wohl seiner Tochter lebt, aber gleichzeitig ist er am Ende, und das kriegt man auf dem Album ja in genug Songs präsentiert, ein sehr hungriger Rapper. Und dass es ja jetzt irgendwie weitergehen muss und man vielleicht jetzt merkt, okay, ja gut, jetzt habe ich die Antwort gefunden, aber die Lösung ist ja jetzt nicht einfach aufzuhören, ist mit dem Wind für mich die sehr schlüssige Fortführung von dem Gefühl, was man vorher im zweiten Song schon einmal präsentiert bekommen hat.
Also ihr habt mich mit diesen Interpretationen ziemlich überzeugt. Das klingt auf jeden Fall alles sehr sinnvoll. Ich werde beim nächsten Durchhören auf jeden Fall mal darauf achten, ob das jetzt für mich besser reinpasst. Aber ja, das ergibt sehr viel Sinn. Wenn das so ist, ist es genial.
Ich muss auch, nachdem du das mit dem Spiegelbild gesagt hast, das Album nochmal aus einer anderen Perspektive, glaube ich, hören, Yannick. Das fand ich jetzt ziemlich interessant.
Okay. Ja, und dann kommen wir zum Outro. 100 Bars Final Kill, zweite Single Bars. Und kennen wir jetzt auch schon relativ lange. Und das ist also die Machtdemonstration, die man auf Squad Showtime quasi in aller Gewalt schon einmal vorgeführt hat, jetzt nochmal mit einer Aufarbeitung von allem, was um Life is Pain und PA Sports passiert ist. Und steht natürlich, sagt der Titel ja, in seiner 100-Bars-Reihe, die er immer wieder gerne weiterführt. Vielleicht jetzt nicht mehr, who knows? Final Kill klingt sehr endgültig. Aber also ich glaube darüber, dass die Energie auf dem Song krass ist, brauchen wir gar nicht so richtig diskutieren. Vielleicht ist es da interessanter, was euch inhaltlich da am meisten hängen geblieben ist und was so die Aufarbeitungen in dem Song oder auch die Ansagen in dem Song sind, die euch am neugierigsten gemacht haben auf das, was da passiert ist.
Es ist natürlich, also für mich war es natürlich diese Geschichte, abgebranntes Auto vor der Tür der eigenen Eltern und so weiter, wo man dann aufforscht und denkt, okay, was ist passiert? Es ist halt natürlich eine Sache, die aus der jetzigen Perspektive nicht mehr so viel Aufmerksamkeit zieht für mich. Es ist immer noch eine krasse Geschichte und es ist einfach auch eine furchtbare Gewissheit, muss das sein, wenn man sowas weiß, dass einfach Angriffe auf die eigenen Eltern passieren und die im Fadenkreuz sozusagen stehen. Aber es ist natürlich schon sehr aufgearbeitet durch die Doku. Wir haben die Statements und da hört man dann nochmal mehr dazu. Deswegen ist bei mir vor allem hängen geblieben, jetzt nochmal bei der Vorbereitung auch, wie er da drin über Deutschrap an sich auch spricht, also über die Stilentwicklung und über die musikalische Entwicklung. Das fand ich nämlich ganz interessant, als ich überlegt habe, wie ist eigentlich der Sound auf dem Album selbst, weil hier gesagt wird, Frankreich ist eigenständig, Amis sind eigenständig, nur die Deutschen sind am Kopieren, denn sie haben kein Verständnis. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, okay, aber ist das, was er macht, ohne das irgendwie den eigenen Anspruch zu unterstellen, aber ist das nicht auch sehr inspiriert durch vieles anderes, also so wie es eigentlich immer ist. Das fand ich sehr interessant, dass er es gerade auf diesem Album macht, wo er sehr schon irgendwie zeitgeistig wird, auf seine eigene Art und Weise, aber ja, könnte man ja schon so sagen. Was denkt ihr darüber? Habt ihr das ähnlich empfunden? Oder bin ich da alleine?
Bist du nicht? Habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube, dass es schwer ist, wirklich da jetzt was zu sagen, also das irgendwie einzuordnen, weil in Frankreich ja nicht der Status quo eigenständig ist oder in den USA der Status quo eigenständig ist, sondern dass es eine ganz andere Kulturentwicklung gab und dass es dadurch ja einfach wirklich schwer ist, was zu machen, was vielleicht dann Deutschrap TM ist, so ein bisschen. Mhm. Und deshalb, ja, berechtigter Front, aber dadurch, dass er in Deutschrap stattfindet, findet er ja zwangsläufig irgendwie selber darin statt. Und da muss man dann ja auch sagen, dass Deutschrap auch nicht ein Sound ist, so, sondern sehr facettenreich und auch sehr viele Einflüsse mit reinbringt, die man nicht überall eins zu eins hat, sondern das zielt, glaube ich, schon sehr auf so einzelne Songs und KünstlerInnen ab, die dann halt vielleicht durch zum Beispiel Deutschrap ist fresher denn je irgendwie in den letzten Jahren, im letzten Jahr hauptsächlich, Aufmerksamkeit für sehr offensives Übernehmen von Hooklines geblamed wurden. Aber am Ende macht er ja durch das, wie er es in AD macht, genau dasselbe, nur eben auf eine vielleicht traditionsbewusstere oder pop-nerdigere Art und Weise, als das manchmal hier anders gemacht wird. Aber selbst da finde ich es dann immer zu leicht, das einfach zu unterstellen, weil das, also das richtig auseinander zu dividieren, glaube ich, schon dann schwieriger ist, weil du nie genau weißt, wer wo jetzt seine Inspiration warum herzieht. Und der Umgang damit ist eigentlich das, was eher wichtig ist. Also kannst meinetwegen alles samplen und jede Hook interpolieren. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man es dann darstellt. Und ob man Credits gibt, das ist halt das Essentielle.
Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte ihm jetzt auch nichts unterstellen. Ich sehe auch, dass er vor allem mit dem Album eine neue Dimension zum Sound hinzufügt, die es vorher so in der Aufmerksamkeit nicht gab. Ich fand es nur interessant, dass er es so extrem betont nochmal. Aber finde ich ein sehr gutes Statement dazu. Danke.
Ja, hier war ja auch die Zeile drin, die ihm dann seinen Promo-Beef beschert hat, auf die Manuel dann so angesprungen ist. Ich glaube, das war tatsächlich auch gar nicht so gewollt diesmal von PA. Da wollte er, glaube ich, auch einfach nur so sein Standing irgendwie verteidigen und er kommt halt einfach aus dem Pott. Ist aber ja mittlerweile in Berlin und das gab dann ja hier und da die ein oder andere Ansage auf Instagram. Die Zeile ist deswegen mir auf jeden Fall hängen geblieben. Und dass er deutlich gemacht hat, dass er zur Polizei gegangen ist, als das mit dem Auto war, weil das halt einfach eine Grenze für ihn überschritten hat. Und ich feiere einfach, wie PA ohne Punkt und Komma und ohne Pause einfach nach vorne geht. Ich glaube, der könnte halt locker noch 5-mal so lang irgendwie rappen, ohne dass ihm die Puste ausgeht und ohne dass er sich irgendwie wiederholt. Und das ist mir da tatsächlich nochmal so bewusst geworden. Deswegen liebe ich sowieso seine 100 Bars immer. Ich war ein bisschen enttäuscht tatsächlich, dass die 100 Bars Real Talk nicht auf dem Album sind, die er auf Instagram veröffentlicht hat. Die fand ich nämlich auch richtig, richtig stark. Ja, aber es gehört jetzt tatsächlich für mich gar nicht mal so sehr zum Album, weil wir vieles auch schon in den vorherigen Tracks gehört haben und mit dem Wind für mich halt einfach so das Outro ist. Aber es hat es natürlich gebraucht, weil PA ohne 100 Bars ist für mich halt auch kein PA so wirklich. Deswegen macht das schon Sinn, aber da wird halt alles nochmal so ein bisschen Revue passiert. Lässt er alles nochmal so Revue passieren. Ja, da gibt es ganz, ganz viel Stoff, den wir aber ja eigentlich in allen anderen Tracks auch schon besprochen haben. Deswegen kann ich sonst jetzt auch gar nicht mal so viel dazu sagen.
Ja, es wird einmal noch der Status quo abschließend rein zementiert, damit man quasi von da aus jetzt dann weitermachen kann. Und auch dadurch, wie er dann eben sein Labelkonstrukt beschreibt, vielleicht auch nicht, wie er nur weitermachen kann, sondern wie alle zusammen da weitermachen. Und deswegen, ja, hat so ein bisschen den Bonus-Track-Vibe, aber nicht auf eine schlechte Art und Weise, sondern es ist halt so der ja, das Finale dann halt, ne? Nachdem das Album eigentlich durch ist, geht es jetzt wieder zurück zum Status Quo, zum Made Man und er greift dann jetzt, nachdem er sich auf dem Album einmal selbst gereinigt hat, so ein bisschen von allen Lasten, die er so mit sich geschleppt hat, wieder voll an. Und das ist natürlich dann jetzt auch eine interessante Frage zum was soll danach kommen? Weil jetzt ist einmal 10 Jahre Karriere aufgearbeitet und das kann man natürlich nicht nächstes Jahr schon wieder machen. Deswegen für mich auf jeden Fall ein so krasser Meilenstein auf jeden Fall in seiner Diskografie.
Ich glaube, jetzt geht es erst los, oder? Also ich meine, es ist ja der Neustart im Endeffekt, so ein Reset eigentlich, oder? Also jetzt ist ja alles frei, jetzt kann er alles machen, was er will und ist komplett offen für alles. Das ist ja eigentlich das Schöne daran.
Ja, vielleicht wird es musikalisch jetzt experimenteller. Who Who knows?
Das werden wir spätestens auf Desperados 3 dann wahrscheinlich sehen. Also ich denke, er wird so schnell kein Soloalbum bringen. Also ich denke, das ist jetzt so sein nächstes Projekt gemeinsam mit Kianusch. Ich weiß nicht, ob es das nächste Projekt aus dem Hause Life is Pain ist. Aber ich glaube, das wird dann auch ganz, also ich glaube, das ist besser, wenn er jetzt erstmal mit Kianusch sein Ding macht, was halt auch nochmal was anderes dann ist. Die beiden zusammen sind anders, als die alleine ein Album machen würden. Und ich glaube ihm, also ich weiß nicht, wie krass sein Leben ist, aber mir würde jetzt tatsächlich nichts einfallen, was wir jetzt noch nicht gehört haben. Deswegen soll er sich auf Desperados 3 konzentrieren und dann gucken wir mal, wenn wieder Stoff da ist, dann freue ich mich natürlich auch wieder über ein neues Album. Aber was ich dazu noch ganz kurz sagen wollte zu diesem Album, ich glaube ja komplett an Zeichen und dass einfach genau 10 Jahre, fast auf den Tag genau, dieses Album dann rauskommt, macht irgendwie so viel Sinn. Und ich glaube, deswegen war es ihm auch so wichtig, da so einen Seelenstriptease hinzulegen. Und das ist ihm auf jeden Fall mit dem Album gelungen. Deswegen finde ich auch, Yannick, dass das sehr, sehr wichtig für seine Diskografie sein wird.
Damit befinden wir uns ja eigentlich schon mitten im Fazit. Ich brauche jetzt gar nicht groß ein Fazit anmoderieren. Aber gebt mir Fazit.
Geben wir eine Punktzahl? Wir geben hier keine Punktzahl, oder? Das finde ich gut.
Haben wir bisher nicht gemacht, nein.
Das finde ich gut. Das finde ich gut. Aber für mich ist es sein bestes Album bisher. Also wirklich straight up, für mich ist es das Beste, was er bis jetzt gemacht hat, weil es im größten Teil einfach durchdacht wirkt, weil es sehr viel offenbart, weil es ihn dadurch für mich vielschichtiger macht und interessanter, als er für mich je war, weil er nicht nur auf dem Song der Typ ist, auf dem Song der Typ, also der emotionale Typ hier und dann der alles kaputt spittende Typ da, sondern beides vereinen kann und Emotionen zulassen kann, wo sonst vielleicht diese harte Schale war. Und das macht es für mich aus und ist deswegen für mich das beste Album von ihm.
Für dieses Fazit brauche ich noch ein bisschen, glaube ich, weil ich halt einfach alle anderen Alben viel besser schon kenne und die mich halt schon viel, viel länger begleitet haben. Aber ich sehe da einen Punkt auf jeden Fall und das ist auch das, was mir an diesem Album sehr, sehr gut gefällt. Ich muss dem einen oder anderen Song auf jeden Fall noch mal eine neue Chance geben. Ich werde jetzt gleich mit AD auf jeden Fall anfangen. Und ja, aber also ich mag das Album schon, aber es gibt immer wieder auch Tracks, die mich nicht wirklich packen. Aber die mich packen, die packen mich halt inhaltlich dann so krass. Und ich finde es einfach auch echt mutig und gut von ihm, wie er einfach so seine Männlichkeit, wie er das ja sagt, neu definiert hat. Das gefällt mir sehr gut und alleine deswegen kann ich das Album nicht ganz schlecht bewerten. Und es gibt ja auch Tracks, die mir sehr gut gefallen, so ist es ja nicht.
Ich finde es auch unter dem Gesichtspunkt super cool, wie es einfach, oder in welcher Bubble das stattfindet und auf welcher Größe das Ganze stattfindet, was wir da hören. Also es ist ja am Ende ein Album, das für den Mainstream gemacht ist und vor allen Dingen für den Mainstream-Straßenrap. Und die Perspektive, aus der er da erzählt und die Reflexion, die da stattfindet, die hat man selten auf Alben in dieser Höhe, die sich so dem Pop-Appeal, den man eigentlich hat, bewusst ist, wenn er darüber redet, dass man mit Crossover ja auch dann Gold-Singles eingefahren hat zum Beispiel, dann ist man auf jeden Fall an einem Punkt, an dem man auch sehr gut auf Nummer sicher fahren kann und sich dann so offensiv mit sich selbst und dem eigenen, ich nenne es mal Leidensweg, auseinanderzusetzen, finde ich dann, was wir ja heute schon häufig hatten, sehr mutig. Und auch in dem Genre ist es ein vielleicht Stein des Anstoßes, um sich mal reflektierter noch mit den eigenen Problemen auseinanderzusetzen, anstelle von dem, dass man die Probleme erkennt, aber sich scheinbar weiter in einem Hamsterrad befindet. Und er schafft es ja, durch dieses Album aus diesem Hamsterrad auszubrechen. Die Erkenntnisse, die er dadurch gewinnt, die sind dann irgendwie mal tatsächlich halt dadurch, dass es sehr persönlich ist, gar nicht so wichtig für das Symbolische, was dieses Album vielleicht irgendwie in seinem Genre haben kann. Aber ich finde es allein deswegen super interessant und super wichtig auch, dass es so ist, wie es ist. Am Ende ist es ein bisschen zu lang. Wir haben ein paar Filler-Songs, die es vielleicht dann nicht gebraucht hätte, wenn man ein wirklich so stringentes Album haben will, wie man das dann hätte bekommen können. Aber da hat Falk es ja, als wir über Bowser gesprochen haben, schon gut auf den Punkt gebracht, wenn einen die Songs stören, jeder hat die Möglichkeit, sie rauszukicken und sich sein ideales Album daraus zu bauen als Hörer und Hörerin. Und deshalb, ich mag es auch sehr gerne. Ich finde auch, es ist, um es als sein Bestes zu titulieren, müsste ich mir die anderen Alben nochmal anhören, aber es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Album von ihm. Wenn nicht, wahrscheinlich für sich bisher, kann ich mir gut vorstellen, sein wichtigstes, oder stelle ich mir jetzt einfach mal.
Glaube ich auch. Also ich meine, wie krass inszeniert war auch diese Promophase. Das war ja schon nach einem ganz gut durchdachten Plan in Phasen aufgeteilt. Also das habe ich davor noch nie so von ihm mitbekommen, dass die Promophase so detailliert durchdacht war. Und auch so groß, jetzt mit der Doku auch. Also ich glaube auch, dass es für ihn auf jeden Fall sein wichtigstes Projekt gerade ist oder war.
Ich würde gerne mal noch an den Chat geben, ob da noch Input zum Album kommt, wo wir uns gerade schon mitten im Fazit befinden, weil sonst sind wir gleich auch durch. Aber wir haben auch 2 Stunden geredet. Also es war auf jeden Fall ein sehr ergiebiger Talk zu einem sehr ergiebigen Album. Aber vielleicht hat ja irgendjemand noch Feedback zu Streben nach Glück. Oder Punkte, die wir vielleicht komplett vergessen haben, die uns außer Acht gegangen sind. I don't know. Solange können wir meinetwegen über, keine Ahnung, andere Musik, die rausgekommen ist oder so reden. Was habt ihr am Wochenende gefeiert von den Sachen, die gedroppt sind?
Ja, das Disaster-Album auf jeden Fall. Richtig, richtig stark.
Hartes
richtig,
Ding, ja.
Richtig, richtig stark. Ja.
Könnte also, man, ja. Finde ich auch interessant in dem Kontext, dass wir dieses Album jetzt besprechen hier. Aber für einen anderen Talk.
Ja, genau, das stimmt. Ich denke, das wäre auch ein guter Kandidat gewesen auf jeden Fall. Und
kommt ja noch eventuell jetzt bald was zu.
Genau, genau, eben. Aber dieses Intro hat mich komplett weggescheppert. Ich habe so stark gelacht, wie ich beeindruckt war davon, wie er das umsetzt, ohne die Ernsthaftigkeit dabei zu verlieren bei diesem Intro. Also allein der Song ist für mich schon Grund genug, das Album an Leute zu empfehlen. Der Rest ist natürlich auch großartig, aber ja, Intro für mich überragend vom Disaster-Album.
Ich finde da einfach auch nichts schlecht. Sorry, Yannick. Hm. Ich finde das so gut von Anfang bis Ende. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Album so gefeiert habe, wirklich.
Das ist krass, ne? Auch der, ich bin komplett überrollt worden von dem Tyler-Song mit BOZ. Wo er wo beide die Hook dann doppeln, so meine gegen deine. Boah, fieses Ding, richtig fieses Album. Wird auch noch zu Genüge von der Alles Backspin Gang besprochen. Das kommt aber erst ein bisschen später nach Release, denn das Ganze passiert nicht live, aber wird auf jeden Fall nochmal was zu kommen. Kann man jetzt schon mal leaken an alle, die hier zuschauen. Aber ich habe das Gefühl, es kommt großartig nichts aus dem Chat jetzt, um noch über Streben nach Glück zu sprechen. Und dann verbleiben wir, glaube ich, einfach damit, dass es ein sehr wichtiges Album in PA Sports Legacy ist. Und dass sich alle dieses Album anhören sollen und auch das Disaster-Album, weil da sind wir offenbar auch einer Meinung, dass es auch wirklich krass ist. Und verabschieden uns, glaube ich, jetzt für diese Woche. Haftbefehl und Materia haben auch abgeliefert, wird gerade geschrieben. Das stimmt, das waren auch 2 gute Songs.
Auf jeden Fall.
Schönes Schlusswort. Eigentlich wäre es ein viel schöneres Schlusswort, wenn wir irgendwas zu PA Sports sagen können noch. Aber
PA Sports ist ein Made Man.
Ja.
ADAD.
Okay, gut.
Können wir das so stehen lassen?
Das lassen wir so stehen. Wir sind raus. Bis nächste Woche. Dann besprechen wir, das kann ich schon mal ankündigen. Nächste Woche Doppelalbum der Woche. Ich spreche mit Niklas über 2 Alben, zu denen er Interviews geführt hat, nämlich das Debütalbum von DP und über das zweite Soloalbum von Title. Und das sind Alben, die sich nächste Woche jeder anhören sollte und auch unbedingt in diesen Stream kommen sollte. Ich glaube, das wird ein richtig guter Nerd-Talk und es wird auch sehr lange dauern. Also kommt nächsten Montag wieder dazu, dann mit Niklas und mir.